redet, ist nicht tot.
Freitag, der 20. März, Tag der Sonnenfinsternis. Und hier ist Florian Freistetter, hallo.
Hallo, und Holger Klein hallo. Ist auch hier.
Und, hast du geguckt?
Ich habe die Sonnenfinsternis gesehen. Ja, ich war in der Uni-Sternwarte in Jena. Da war Riesentrubel und Betrieb. Da waren Unmengen Leute, auch Unmengen Schulkinder, die hier glücklicherweise nicht vor den gefährlichen Strahlen eingesperrt
Alter,
worden sind.
Alter, das ist so schrecklich, oder? Ich meine, was sind das für Vollidioten, die heutzutage Kinder erziehen dürfen?
Ich bin mir nicht sicher, ob das an den Eltern liegt. Ich denke mal, wenn ich es jetzt quasi rational erklären müsste, würde ich mir denken, die Lehrer denken sich, wenn die Kinder jetzt am Schulhof rumlaufen, dann können wir die nicht alle beaufsichtigen, dann haben die keine Brille, dann gucken die in die Sonne rein, weil sie was sehen wollen, dann kriegen die Augenschäden, dann werden wir verklagt. Ja. Weil wenn ich hier aufgepasst haben, dann lassen sie lieber der Klasse und machen die Fenster zu. Wenn vernünftige Lehrer würden sich irgendwie informieren, wie man die Finsternis irgendwie so präsentieren kann, dass die Kinder was sehen, da kann man ja irgendwelche Projektoren basteln, das braucht man ein bisschen Pappe und Anleitungen gibt es im Internet. Man kann irgendwie einen Livestream aus Spitzbergen, habe ich heute gesehen, sich das angucken. Also es gibt genug Möglichkeiten, den Kindern das zu zeigen. Ja. Aber das ist halt da.
Auf gut Deutsch, die Kinder hätten sogar noch was lernen können. Jetzt haben sie nur gezeigt gekriegt, wie ängstlich man sein muss.
Und dass das Weltall gefährlich ist, dass da fiese Strahlung kommt, die jetzt alle tot macht. Ja, ja.
Ja, das gab so eine Schule, da hat tatsächlich in der Elterninformation gestanden, dass die Vorhänge schließen, damit die Kinder die gefährlichen Strahlen nicht mitbekommen. Ne?
Ja, das sind ja auch ganz gefährliche Strahlen sind doch gefährlicher als normale Sonnenstrahlen. Ja,
aber das ist doch Wahnsinn. Ich meine, so jemand kann doch nicht ernsthaft auf Kinder losgelassen werden, der so einen Schwachsinn glaubt.
Ja, du hast recht, aber anscheinend.
Na gut, den Pfarrer so lassen wir auch auf Kinder los, ne?
Ja. Ja. Naja, heute ist übrigens ein ganz besonderer Tag, nicht nur Sonnenfinsternis, sondern, es ist auch noch Frühlingsanfang.
Was? Ich dachte, der wäre am 21.
Nein, der Frühlingsanfang ist immer an dem Tag, an dem die Sonne, also die scheinbare Bewegung der Sonne, an dem die Sonne den Himmelsäquator kreuzt.
Mhm.
Oder beziehungsweise real die Erde den Himmelsäquator kreuzt, weil es bewegt sich ja die Erde, nicht die Sonne. Und das ist normalerweise immer um den 21. rum gewesen. Aber wir haben ja einen Kalender, der sich nicht ganz mit der realen Bewegung der Erde um die Sonne übereinstimmt, weil das halt keine ganze Anzahl an Tagen ist, dass die rumbraucht. Und da gibt es immer Schalttage und so weiter und dann verschiebt sich das. Und wir haben jetzt seit 2010 oder 11 oder 9, irgendwann um den Dreh rum, war das letzte Mal der 21. März, der Frühlingsanfang. Ja. Und jetzt ist es bis 2030, 40 oder sowas immer am 20. und 2048 sogar am 19. Also das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis es am 21. ist. Also heute ist Frühlingsanfang.
Habe ich wieder nicht mitbekommen. Also dass sich das so verschiebt. Ich dachte, das wäre immer am 21. März, 21. Juni. Wann ist denn dann Sommeranfang dieses Jahr? Verschiebt der sich
das
auch?
Das weiß ich nicht auswendig. Der Sommeranfang, das sind dann wieder andere. Das ist das Datum, wo quasi die Erde am höchsten oder am tiefsten unter dem Himmelsäquator steht. Das ist, ich kann mal kurz auf meinen Kalender rüber gucken. Der Sommeranfang ist, ich rede ein bisschen lauter, am 21. Juni.
Ah ja, das ist dann so, wie ich es gelernt habe. Okay.
Also das hängt dann immer davon ab, auch wann Schalttage sind und so weiter, aber das ist es. Ich habe vor kurzem darüber geblockt, dass halt irgendwie, weil halt ein paar wissen wollten, wie wahrscheinlich das ist oder wie oft das vorkommt, dass eben der Sonnenfinsternis genau zu Frühlingsanfang ist. Und das kommt bald wieder. Das kommt in 19 Jahren wieder. Und in 19 Jahren danach nochmal wieder. Und 19 Jahre drauf, glaube ich, nochmal wieder.
Ach was?
Ja.
Ist das Zufall? Oder ist das liegt dem eine kosmologische Gesetzmäßigkeit zugrunde?
Lieber Holger, du weißt doch, es gibt keine Zufälle im Universum.
Ja, natürlich nicht. Der Herr hat das gewollt.
Genau. Nein, das ist der sogenannte Meton-Zyklus. Also, damit es eine Sonnenfinsternis geben kann, muss Neumond sein, ja?
Mhm.
Weil nur dann, wenn Neumond ist, steht der Mond genau zwischen Sonne und Erde. Das ist logisch.
Das ist so.
Genau.
Das ist so. Basta.
Neumond ist jetzt aber alle 4 Wochen grob und es gibt nicht alle 4 Wochen eine Finsternis. Es liegt daran, dass die Sonne auch noch, der Mond auch noch im sogenannten Knotenpunkt stehen muss. Der Knotenpunkt, es gibt 2 Knotenpunkte, das sind die Punkte, wo sich Erdbahn und Mondbahn schneiden, weil die Mondbahn ist auch um knapp 5 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt. Das heißt, normalerweise steht der Mond immer ein bisschen zu hoch oder zu tief und kann die Sonne nicht verdecken. Nur wenn der genau in der Ebene der Erdbahn steht, dann in diesem Knotenpunkt oder in der Nähe des Knotenpunkts, dann gibt es eine partielle oder totale Finsternis. Mhm. Und jetzt, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, das kann man dann in den Shownotes, kann man dann in den Artikel verlinken, den ich geschrieben habe. Du kannst verschiedene Monate definieren. Also du kannst wissen, wie lang braucht es von einem Neumond bis zum nächsten Neumond. Mhm. Und wie lang braucht der Mond, bis er einmal im Knotenpunkt wieder bis nächste Mal im Knotenpunkt ist. Das ist der sogenannte drakonitische Monat. Das andere ist der synodische Monat. Und dann gibt es auch einen anomalistischen Monat und so weiter. Und dann kannst du gucken, wie diese, die sind leicht für ein paar Tage unterschiedlich immer. Aber du kannst halt dann schauen, wie diese Perioden zusammenhängen und wie die mit dem Umlauf der Erde um die Sonne zusammenhängen. Und kommst dann eben drauf, dass 19 Umläufe der Erde um die Sonne fast genauso lang dauern wie, ich glaube, es sind 255 oder sowas, drakonitische Monate, was auf jeden Fall darauf hinausläuft, dass alle 19 Jahre sich eben eine gewisse Mondphase wieder genau zum gleichen Kalendertag stattfindet und auch noch im gleichen Knotenpunkt. Das heißt, wenn der Mond an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Mondphase im Knotenpunkt steht, dann steht er 19 Jahre später wieder am gleichen Datum im gleichen Knotenpunkt. Mhm. Und deswegen, wenn jetzt am Frühlingsanfang eine Sonnenfinsternis ist, dann ist 19 Jahre später wieder eine Sonnenfinsternis am Frühlingsanfang und 19 Jahre drauf wieder. Und wenn die Übereinstimmung in den Perioden exakt wäre, dann wäre das alle 19 Jahre. Da ist aber halt ein bisschen unterschiedlich.
Rutscht es raus.
Ja. Genau, irgendwann rutscht dann raus, genau. Und da gibt es Unmengen solche Finsterniszyklen. Ja? Also es gibt den Saros-Zyklus und jede Menge andere. Das sind alles so Zyklen, die haben schon die alten Babylonier gekannt. Ja? Mhm. Die haben halt gewusst, dass sich so Finsternis immer wieder nach gewissen Zyklen wiederholen. Und
was ich ja faszinierend finde, ich meine, die hatten damals eine Lebenserwartung, die weiß ich nicht, wie hoch die gelegen hat im Durchschnitt. Das heißt, es muss für die noch wesentlich komplizierter gewesen sein, dieses Wissen über Generationen zu tradieren.
Ja,
das finde ich immer so faszinierend daran. Also weil du brauchst ja mehrmals 19 Jahre, um überhaupt rauszufinden, dass alle 19 Jahre irgendwas passiert.
Genau.
Heute können wir das projizieren, aber damals?
Ja, du brauchst halt Schrift und du brauchst Mathematik, du brauchst halt Wissenschaft. Dann kannst du was machen. Und wie gesagt, also jetzt, also das Problem, die nächste Sonnenfinsternis ist übrig, also die 19 Jahren, das ist dann, muss ich rechnen, auch noch hier, 2015 plus 19, also auf jeden Fall
29.
Kann hinkommen. Das ist dann eine, die, also da braucht man sich dann nicht mehr großartig Sonnenfinsternisbrillen besorgen, denn man kann sich schon besorgen, aber die ist dann, glaube ich, relativ schwach und das ist dann nur noch irgendwie so paar Prozent partiell, also das sieht man dann nicht mehr, so 4-5% Bedeckung oder sowas, da ist dann nicht mehr wahnsinnig viel zu sehen. Aber, hast du also eine Brille gehabt?
Nee, ich habe leider keine Brille mehr bekommen.
Ja, das ist
mal, also selbst bei meinem kleinen Optiker um die Ecke, wo ich dachte, okay, dann guckst du da mal, weil da ist nicht so viel Laufkundschaft, gab es nicht.
Eine kleine Servicemitteilung, ja, also Astronomen, wir haben es gesagt, Astronomen können schon seit den Babyloniern, seit 6000 Jahren oder so, irgendwie so knapp, Finsternisse vorhersagen. Das heißt, man kann nachgucken, wann Finsternisse sind und sich dann nicht erst 2 Tage vorher Brillen kaufen. Also man kann das durchaus auch schon ein Jahr vorher tun. Da sind sie auch noch zahlreich erhältlich und billig. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mal so eine ganze Kiste gekauft mit Finsternisbrillen. Und die habe ich dann heute noch irgendwie in der Stadt verteilt, die restlichen dann gestern.
Also bis gestern wusste ich gar nicht, dass ich heute in der Lage sein würde, mir die Sonnenfinsternis anzugucken. Von daher, also das ist meine Entschuldigung. Ich dachte, ich wäre in einem geschlossenen Raum, während die Sonnenfinsternis stattfindet.
Wegen der Strahlen.
Wegen der Strahlen. Nee, stattdessen bin ich dann ein bisschen hier auf dem Tempelhofer Feld, also auf dem ehemaligen Flughafen rumgeradelt und habe mir die Leute angeguckt, die sich die Sonnenfinsternis angeguckt haben. Mhm. Was ich ja auch immer ganz schön finde. Man sagt ja, wenn alle in dieselbe Richtung gucken, dreh dich um.
Ja.
Das funktioniert halt sehr gut. Funktioniert auch sehr gut zum Fotografieren. Ich habe nur, weil ich klug bin, meine Kamera nicht mitgenommen. Ich Depp.
Ja, nee, ich habe auch keine Fotos gemacht. Also das ist dann so richtig, da musste ich dann wirklich extrem richtig vorbereiten.
Ich meine nicht Astrofotos, sondern die Leute fotografieren.
Ach so, Leute, ja klar. Da braucht man keine speziellen Filter. Genau. Obwohl bei manchen Leuten vielleicht schon. Aber
was ich halt immer wieder, was ich echt faszinierend finde, ist, und das ist mir dann auch wieder eingefallen, die letzte Sonnenfinsternis, an die ich mich zumindest aktiv erinnere, und wo ich auch mit Brille und so geguckt habe, war 1999, muss sie gewesen sein.
Das war die totale, ja.
Ja, genau. Wie kalt es wird. Das finde ich so faszinierend. Und das war ja nun heute, also die Sonne war ja nicht komplett bedeckt, also es war ja durchgehend relativ hell, bei uns. Mhm. Also
man hat nicht viel, wenn ich nicht gewusst hätte, dass eine Finsternis wäre, hätte man hier in Jena auch nicht wirklich was gemerkt. Dass
genau, das aber es ist eben wirklich sackenkalt geworden mal für eine Stunde oder sowas. Oder sagen wir mal so, ich habe gemerkt, wie es wieder wärmer wurde auf einmal.
Gut, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe jetzt vorhin noch einen Tweet gesehen, also so, irgendwer hat das retweetet, weiß ich, wer das war, irgendjemand aus England, irgendwie so ein Wissenschaftler, Pseudowissenschaftler, Politiker, weiß ich nicht, der hat gesagt, ja, hier, die Temperatur ist gesunken während der Finsternis, der Beweis, die Sonne bestimmt das Klima und nicht die Menschen. Oh Gott.
Ja. Also, naja. Also Vollidioten. Naja. Nee, aber es ist das, also ich hatte wirklich das Gefühl, als würde es, also nicht als wäre es kälter geworden, sondern ich habe...
Es
würde wärmer
wahrscheinlich. Müsste mal gucken. Es gibt ja genug Wetterstationen, die ihren Krempel da online irgendwo ins Netz schmeißen. Braucht man sich mal angucken, ob da was die Kurven sagen, ob es da gesunken ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das kommt halt weniger Sonnenlicht runter, dann wird es nochmal kälter. Also das wäre zu wenig überraschend, nur ob man es dann wirklich auch fühlen kann. Das ist ja, wenn ich jetzt so ein Lichtmessgerät aufstelle, zeigt mir das auch einen Ausschlag und die Augen sehen nichts, weil wir das halt im Gehirn ausgleichen. Also ich weiß nicht, wie wir dann die Temperatur, wie die Empfindung
da ist. Kann auch sein, dass das so ein Komplex von Empfindungen ist, es wird ein wenig heller, die Schatten kommen zurück.
Ja, also, es kann auch sein, wenn du halt irgendwie da in einer Stunde draußen stehst, dann wird der vielleicht ist dann irgendwie der Punkt erreicht, wo dir halt kalt wird. Aber
ja, nee, ich habe ja nicht gemerkt, dass mir kalt wurde, ich habe gemerkt, dass mir wärmer wurde. Aber das kann halt auch tatsächlich ein psychologischer Effekt sein, eben weil es heller wird und auf einmal wieder Schatten da sind. Und das Gehirn macht ja heraus, ne, wenn viel Schatten da ist, muss viel Sonne da sein. Eventuell fühlt es sich wirklich nur so an und immer wieder Fehlschluss. Im Zweifelsfall war es der Fehlschluss.
Genau. Heute ist übrigens noch ein dritter besonderer
noch
Tag.
Aber
nur für mich.
Also, das ist, hast du Geburtstag?
Ich bin heute, nein, das habe ich erst im Juli. Exakt heute vor 10 Jahren bin ich nach Deutschland übersiedelt. Also heute vor 10 Jahren bin ich in Jena angekommen und habe mein Leben in Österreich quasi. Damals dachte ich noch, ich nur für 2 Jahre unterbrochen. Also ich dachte, ich komme dann irgendwie nach 2 Jahren wieder zurück nach Wien. Und jetzt bin ich dann doch schon seit 10 Jahren hier in Jena.
Und, hast du es bereut?
Nee.
Hast du das schon mal gefragt? Ich habe gerade ein Déjà-vu.
Nee, nicht, dass ich wüsste, nee. Also nee, ich lebe sehr, sehr gern hier. Ich habe heute in meinem Blog schon geschrieben, warum Jena die beste Stadt Thüringens oder eigentlich die beste Stadt Deutschlands ist. Und ich lebe hier sehr gern. Es ist eine schöne Stadt. Ich bin gern hier und ich habe jetzt auch kein großes Problem, jetzt hier noch weiter zu leben. Also ich weiß nicht, ob ich meinen Rest meines Lebens hier verbringe, aber wenn es so wäre, wäre ich damit auch zufrieden. Also das ist ganz okay.
Teuer ist es in Jena, oder? Du hattest neulich auch irgendwie sowas vertwittert, glaube ich, über Mietensteigerungen oder so. Und ich hatte das auch schon vor Jahren schon mal gehört, dass Jena eine unfassbar teure Stadt wäre.
Jena, ja, unfassbar teuer. Ja, also relativ. Aber es ist auf jeden Fall sowas, was die Mietpreise angeht. Also das Normale, irgendwie so in der Kneipe im Supermarkt, ist es noch vermutlich billiger als anderswo. Ja? Also halt normal, wie es halt immer so Ost-West-Unterschied ist. Aber was die Mieten angeht, ist Jena extrem teuer, weil halt Jena immer bei diesen ganzen Lebenswert Rankings immer so hoch oben ist, also es wollen wirklich wahnsinnig viele nach Jena kommen. Ja, also Studenten, wir haben irgendwie ein Drittel der Leute hier in Jena sind Studenten, die alle hierher kommen, weil halt auch die Uni anscheinend so attraktiv ist. Familien, wir haben jede Menge Industrie, also es wollen wahnsinnig viele Menschen nach Jena und es gibt keine freien Wohnungen. Das heißt, die Mieten sind extrem hoch, die sind wirklich, gehören zu den höchsten Mieten im ganzen Osten, vermutlich sogar in ganz Deutschland. Also das ist wirklich, und die werden halt auch immer ständig erhöht. Es werden es gibt kaum neue Wohnungen, die gebaut werden. Also die Stadt bemüht sich. Ich glaube, sie bemüht sich. Also sie sagt zumindest, sie bemüht sich. Mhm. Und es ist halt so, es ist jetzt so der Punkt erreicht, wo jetzt irgendwie es langsam so wird, dass halt wirklich die alle, die nicht zur Oberschicht gehören, irgendwie langsam abgedrängt werden in die Randlagen oder ganz nach außerhalb.
Gibt es denn in den Randlagen noch Wohnungen oder also bezieht sich diese Knappheit nur auf die Innenstadt und Altbauten oder ist auch draußen, was weiß ich, Jena Lobe da irgendwie da, voll?
Da fängt also voll, es ist voll, es ist überall voll. Also es gibt keinen Leerstand. Momentan ist wirklich noch so, also gerade eben durch diese attraktive Lage und durch die höheren Mieten ist es auch so, es gibt noch keine wirklichen Ghettos in Jena, ja, also auch in den ganzen Randgebieten, also Lobeda und so weiter, diese ganzen und Winzerlahn, was ist da Jena Nord und so weiter, wo auch die großen Plattenbauten stehen, die Wohnungen da drin, die sind alle gut in Schuss, die sind alle modern und so weiter. Da wohnen auch jetzt nicht nur irgendwie die Unterschicht, da wohnen alle halt, weil halt die Mieten im Zentrum doch höher sind. Das heißt, also es wohnen dann wirklich auch da wohnen Studenten, da wohnen ganz normale Leute. Also es ist halt noch wirklich alles vermischt. Du bist doch mit der Straßenbahn von dort draußen wahnsinnig schnell drinnen. Also noch ist es wirklich alles vermischt. Aber wenn es halt dann wirklich jetzt dann sich alles so ein bisschen aufspaltet und ein bisschen trennt von, wenn die Mieten dann im Zentrum noch teurer werden und dann die Mieten dann in den Plattenbauten, dann werden dann vielleicht noch irgendwelche schnellen Siedlungen hochgezogen. Also noch ist jener, was die Bevölkerungsstruktur angeht, recht gut vermischt. Aber ich mal gucken, wie es weitergeht. Also irgendwas muss sich ändern. Wir werden sehen. Also noch lebe ich recht gern da. Wenn sich das ändert, ja, mal gucken. Es gibt ja noch andere Städte in Deutschland, wo man wohnen kann. Aber es ist für mich also praktisch, weil ich muss ja doch mit der Arbeit ständig irgendwo hinreisen, ja. Also irgendwie Vorträge halten und das in ganz Deutschland und Österreich.
Du bist ziemlich in der Mitte, ne?
Jena ist da wirklich wunderbar, dass man wirklich, da komme ich halt irgendwie mehr oder weniger in einem halben, dreiviertel Tag überall hin, wo ich hin muss.
Der ICE hält,
ja. Ja, noch, das ist auch so ein Problem, dass Jena jetzt irgendwie vom Fernverkehr abgekoppelt wird.
Was?
Ja, ne, die Bahn baut jetzt um, das wird jetzt alles auf Erfurt konzentriert. Mhm. Die ICEs fahren jetzt dann alle nur noch über Erfurt. Und die Politiker, die haben sich da anscheinend irgendwie nicht wirklich drum gekümmert. Es gibt so ein Bündnis Fernverkehr, das so ein bisschen so Lobbyarbeit treibt. Das wird, die Bahn hat jetzt irgendwie gesagt, ja, na, es wird jetzt zumindest irgendwie eine ICE-Strecke eine regelmäßige geben ab 2030. Ja, und ja, also es gibt dann, wird jetzt irgendwie so einen schnellen Interregio irgendwas, der da zumindest irgendwie nach Nürnberg noch fährt und nach Leipzig. Aber man ist halt schon irgendwie peinlich, wenn da so eine Großstadt mit über 100.000 Einwohnern, Universitätsstadt mit Konferenzen allen drum und dran und der einzige Weg, die Stadt zu erreichen, ist irgendwie die Regionalbahn.
Ich meine, das ist ein bisschen hart. Also ich kann das verstehen, wenn so Städte am Rand liegen, ne? Also irgendwo an der Küste oder sowas, dass du sagst, okay, wir schicken da keinen ICE hin, weil nicht genug Durchgangsverkehr ist, aber Jena liegt ja auf dem Weg. Da fahre ich ja vorbei, wenn ich nach München will.
Ja, na jetzt, die haben ja das ja, bisse, demnächst fährst du nicht vorbei, weil die haben jetzt dann eben diese Verbindungen halt, die haben jetzt irgendwie, die Bahn hat irgendwie eine neue Strecke ausgebaut und die geht jetzt halt dann über Erfurt und nicht mehr über Jena.
Das ist schade.
Wie gesagt, ja, noch, es ist noch nichts, es ist noch nicht ganz verloren, aber es wird auf jeden Fall ab nächsten Jahr oder ab übernächsten Jahr wird es auf jeden Fall, zumindest was den Zugang geht, schwieriger. Und mit Flughafen haben wir auch keinen in der Nähe, keinen wirklichen. Ich glaube, in Erfurt, Leipzig gibt es einen Flughafen, aber ich glaube, da fliegt irgendwie einmal die Woche ein Flieger nach London oder sowas und das war's. Und nämlich ein Charterflieger nach Mallorca. Und wenn du irgendwo weiter wegfliegen willst, dann musst du halt nach Berlin oder nach München. Und
Frankfurt geht auch noch, ne?
Ja, aber wenn ich zum Beispiel nach Wien fliegen wollte, ja, dann müsste ich erstmal irgendwie, fahre ich mit dem Zug irgendwie 2,5 Stunden nach Berlin, dann bin ich in Berlin am Bahnhof, dann muss ich in Berlin mit dem Autobus, was ich auch finde ich jedes Mal lächerlich finde, wenn ich dort bin, dass ich mit dem Autobus zum Flughafen muss und dann nicht irgendwie mit der Bahn oder sonst irgendwie hin kann, muss ich mit dem Autobus zum Flughafen, dann bin ich da schon beim Flughafen 3 Stunden unterwegs gewesen mindestens, dann muss ich da noch irgendwie eine Stunde oder zwei vorher da sein, dann fliege ich eine Stunde und sowas und das da mit dem Zug bin ich in 7 Stunden in Wien. Also das lohnt sich halt wirklich nur, wenn du weit weg fliegst und das tue ich nicht. Also ich habe meistens nur irgendwo in Mitteleuropa zu tun. Das heißt, ich bin auch in meinem Leben, glaube ich, erst irgendwie 7 Mal mit dem Flieger geflogen, weil ich halt irgendwie kaum mit dem Flugzeug was zu tun habe. Also noch, wie gesagt, noch passt es in Jena. Also noch ist es wirklich noch eine Stadt, wo ich sehr, sehr gern bin. Mal gucken, wie das in Zukunft wird. Aber da müsste man
ist ja auch ein bisschen egal, weil wir haben ja Internet. Das ist irgendwie das ist irgendwie das Interessante daran. Also klar, man hat natürlich lokal auch seinen Freundeskreis, aber es tut nicht ganz so weh, wegzuziehen,
finde ich. Ja, aber ich will auch nicht in einer Kackstadt leben, auch wenn ich tolles Internet habe. Also
ich sitze ja nicht nur vom PC. Aber wir haben halt Internet, um mit unserem Freundeskreis sozusagen zu entorten. Das ist ja schon wirklich ein großer Gewinn auch. Einerseits, und andererseits ist es natürlich auch ein großer Verlust, weil nur dadurch sind wir überhaupt wahrscheinlich bereit, so hochflexibel zu sein, wie die Wirtschaft es angeblich gerne von uns hätte.
Ja, apropos Reisen, ich bin jetzt gerade irgendwie, ich fahre, nächste Woche habe ich wieder irgendwelche Lesungen. Ja. Da habe ich mich auch wieder, es gibt ja, ich bin, habe es jetzt wirklich, war ja wirklich schon fast überall in Deutschland. Also ich habe wirklich fast überall mit den ganzen Vorträgen und bin auch überall mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingekommen. Ja, also das war bis jetzt selten, dass ich irgendwo hin war, wo hin musste, wo man wirklich nicht anders dahin kam. Und jetzt nächste Woche habe ich in der Rhön, im Sternenpark Rhön, einen Vortrag. Geht es irgendwie um Lichtverschmutzung und Astronomie und sowas. Und das habe ich gedacht, okay, das ist irgendwo da Fulda gleich in der Nähe. Und nach Fulda kommt man ja wunderbar. Und dann das findet aber dann in so einem Informationszentrum statt, ist das Haus der Schwarzen Berge heißt das, cooler Name. Das ist da noch an der Grenze von Bayern und Hessen, also es ist noch in Bayern, bei Bad Brückenau in der Gegend. Bad Brückenau könnte man auch noch erreichen, da fährt irgendwie von Fulda ein Autobus hin regelmäßig. Ja. Aber der Vortrag ist dann eben noch ein Dorf weiter, in Oberbach.
Und da fährt nichts hin?
Da fährt auch irgendwas hin, irgendwie einmal im Schaltjahr oder sowas, irgendwie so ein Anrufsammeltaxi oder so. Nee, es fährt, glaube ich, auch ein Autobus hin. Aber das ist halt, das war wieder, wo ich mich dann nicht geärgert habe, aber so ein bisschen, ja, worüber ich ab und zu halt mal resigniere. Es ist dann, wenn dann eben Veranstalter, die dann eben auch dann irgendwie ein Hotelzimmer für mich buchen, dann quasi so selbstverständlich davon ausgehen, dass ich eben im Auto komme und dass die halt mir dann irgendwo am Arsch der Welt irgendwie da ein Hotelzimmer buchen und anstatt halt irgendwie was zu suchen, was man halt dann irgendwie nicht irgendwo mitten in der Wildnis liegt, sondern halt in der Gegend, die man halt dann auch mit dem Zug oder mit dem Autobus erreichen kann. Und was habe ich dann irgendwie das die letzten Tage damit verbracht, irgendwie mir rauszusuchen, wie ich dann da irgendwie doch noch hinkomme. Hat es dann eh alles geklappt, aber es hat mir wieder so dass da irgendwie Autofahren ist anscheinend immer noch das Default-Einstellung quasi, ja.
Ja, klar.
Also es geht jeder da selbstverständlich aus. Wenn ich irgendwo, da kommt ja eben im Auto oder da hat ja auch ein Auto dass man sich Gedanken macht, wie käme man jetzt dorthin, wenn man kein Auto hätte, das passiert selten. Also.
Ja, das ist aber doch völlig normal. Also was heißt völlig normal? Ja, doch, ist es. Ich heiße das nicht gut, aber es ist halt, Deutschland ist halt ein Autoland. Also Menschen waren immer ein bisschen unwichtiger als Automobile hier in diesem Land. Und das siehst du halt an allem, an solchen Einstellungen halt tatsächlich, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass, klar, der ein Auto hat ja jeder. Und natürlich auch in der Art und Weise, wie wir unsere Landschaften versiegeln und zu wessen Vorteil wir die Landschaften versiegeln. Wir versiegeln die ja nicht zum Vorteil der Menschen, sondern tatsächlich zum Vorteil der Autos. Es ist ja egal, ob da Menschen drin sitzen und wie viele und so, ne? Also, ja.
Ja, aber ich bin dafür schon gespannt. Also in der Rhön war ich noch nie und
ich auch nicht.
Werde noch ein bisschen wandern gehen und so weiter. Also das wird sicher schön. Und wenn ihr ein Auto habt, dann kommt auch hin zum Haus der Schwarzen Berge.
Wie kommst du hin?
Nee, also ich habe jetzt irgendwie ein Hotel in Bad Brückenau. Das ist da, wo ich momentan noch hinkommt. Und dann entweder ich mache da irgendwie das ist dann irgendwie 9 Kilometer in das Dorf nach ihm an. Entweder ich mache da einen Spaziergang hin, wenn das Wetter gut ist. Oder die Veranstalter holen mich dann halt irgendwie ab und bringen mich zurück.
Ja, das ist doch nett.
Nachdem. Und dann am Tag drauf, also das in der Rhön ist, ich muss ein bisschen Werbung machen, in der Rhön, das ist am 25., also nächste Woche am Mittwoch, und am 26. bin ich in Kirchheim unter Teck, also bei Stuttgart, da in der Buchhandlung, da halte ich auch einen Vortrag. Da kommt man mit der S-Bahn hin, sodass das geht. Da muss ich nach Stuttgart und dann
ist das eigentlich, wenn du so also passend zu deinem Buch oder andockend an dein Buch so einen Vortrag hältst im Buchladen, ist das nochmal separat honoriert oder ist das praktisch deine Werbekampagne, die du selbst finanzieren musst?
Nein. Also wenn ich Vorträge halte, dann schon mit Honorar. Also früher, wie ich noch an der Uni gearbeitet habe, ja, dann habe ich, wenn ich da zu Vorträgen eingeladen worden bin, dann habe ich da irgendwie, wenn dann halt nur die Fahrtkosten oder sowas mir stattlassen, weil ich habe das quasi halt einfach als Teil meiner normalen wissenschaftlichen Arbeit angesehen und irgendwie auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen und habe von der Uni ein Gehalt bekommen und habe bis halt dann quasi, ja, das war, habe ich halt einfach dazu gezählt. Jetzt, wo ich selbstständig bin, ich kann es mir halt nicht wirklich leisten, jetzt irgendwie auf eigene Kosten durch die Gegend zu fahren und da irgendwelche Vorträge zu halten. Ja. Schon allein, das ist nicht so sehr, weil ich sage, ich meine, das, was ich erzähle, ist so wahnsinnig wertvoll, das muss bezahlt werden, sondern allein deswegen, weil wenn ich jetzt irgendwie da irgendwo unterwegs bin, dann bin ich irgendwie 1-2 Tage weg. In den Tagen kann ich da schlecht meine normale Arbeit machen. Und als Wissenschaftsautor, man wird halt nicht so reich, dass man sich jetzt da irgendwie so viel Leerlauf leisten kann. Also man muss eigentlich ständig irgendwas produzieren, Podcasts, Texte, Zeitungsartikel und so weiter. Und sagen wir mal, das Honorar ist dann eher der Verdienstausfall, sagen wir mal. wir so. Ja. Und ich habe so ein gewisses Budget an Zeit und Geld, was ich so selbst definiert habe, wo ich dann probiere, wenn ich irgendwie Anfragen von Schulen, von Kindergärten oder sowas kriege, die vielleicht kein Geld haben. Manche Schulen haben wahnsinnig viel Geld über irgendwelche Fördervereine, manche überhaupt keins. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Budget, wo ich dann irgendwie so 2-3 Vorträge im Jahr halten kann, wo ich dann halt nichts verlange oder nur halt die Spesen, also die Fahrtkosten oder sowas. Aber normalerweise, wenn ich irgendwo hingehe, dann Vorträge halte, dann auch schon mit Honorar. Das ist halt meine Arbeit. Also das.
Ja. Sascha Lobo hat mal gesagt, entweder du arbeitest für lau oder für richtig viel Geld. Dazwischen gibt's nichts. Fand ich irgendwie ganz schön. Hab auch gehört. Wo muss man denn da hin? Wo kann ich denn da mal hin? Wo muss ich mich melden?
Also richtig viel Geld kriege ich nicht. Nee, aber wie gesagt, das für lau, das ist ja auch der Standard mit allen irgendwelchen.
Ja, klar.
Das ist ja auch Werbung für
dich. Ist ja auch Werbung für dich, genau. Ja. Also das, Leck mich am Arsch. Wenn du genau. mit mir Werbung für mich machen willst, dann musst du das auch bezahlen. Ja.
Genau.
Das finde ich auch eine solche Unverschämtheit, also in der Art und Weise überhaupt Anfragen zu machen. Also ich meine, ich frage ja auch, also heute Abend habe ich zum Beispiel auch eine Buchautorin zu Gast, die Julia Friedrichs, die wohnt jetzt glücklicherweise in Berlin und ich habe halt gefragt, ob die vorbeikommt, habe gesagt, ich kann nichts zahlen, so, fertig. Wenn dann jemand sagt, nee, dann komme ich nicht, ist es okay. Ja. Aber irgendwie zu sagen, so, ja, komm mal umsonst, das ist auch gut für dich, finde ich eine Unverschämtheit.
Ja, also es kommt darauf an. Das ist, wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier letztes Jahr hat man hier irgendwie der Hacker Workshop, wie heißt die? Heißen die offiziell Hack?
Was?
Diese Hackerläden, wie heißen die?
Hackerspace.
Hackspace, genau. Der Jena Hackspace hat irgendwie gefragt, ob ich mal bei denen was erzählen will. Ich meine, ja, das ist halt irgendwie, das ist halt 3 Straßen weiter. Da bin ich halt mal kurz hin, hab was erzählt, hab mich irgendwie auf eine Matte einladen lassen und hab da jetzt auch kein Honorar verlangt. Also das ist jetzt irgendwie, das ist halt so quasi halt das Lokale. Aber wenn ich halt wirklich irgendwie jetzt dann, ich bin im April irgendwo in einem Planetarium, wo ich was erzähle, die verlangen Eintritt dort für das Ding und so weiter. Klar, ich meine, dann will ich da auch irgendwie auch ein Honorar dafür haben. Also ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt meine Arbeit. Und solange ich da, wenn jetzt irgendwie ständig irgendwie Leute sagen, nee, wir zahlen das nicht, dann kann ich mir entweder überlegen, meine Arbeit besser zu machen, dass ich eben bezahlt werde oder mir eine andere Arbeit suchen. Aber solange ich jetzt irgendwie mit der Arbeit noch eben leben kann, dann will ich eben auch davon leben und mir diese Arbeit honorieren lassen. Mhm. Also das bis jetzt läuft es ganz gut. Also ich probiere halt auch immer, da irgendwie die auch dann teilweise die Reisen zu legen, also das jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, der das ist irgendwie hier ein Veranstalter, der halt da wirklich auch Eintritt verlangt und wirklich viel viel Geld verdient oder irgendwie eine Vereinigung, die halt auch ein Budget zur Verfügung hat, dann probiere ich das so zu legen, dass dann halt irgendwie davor oder danach irgendwo eine Veranstaltung ist, wo die weniger haben, dann kann man quasi die Fahrtkosten da irgendwie aufteilen und so weiter. Also ich probiere da schon immer möglichst das Beste rauszuholen, dass halt dann wirklich alle irgendwie zufrieden sind. Aber wie gesagt, kostenlos arbeiten, das geht halt selten.
Amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, das ist jetzt wieder was für dich, was sehr schön ist, wer täglich mindestens 4 Tassen Kaffee trinkt, hat ein anderthalbfach geringeres Risiko für an multipler Sklerose zu erkranken. Das ist so, eine schöne Korrelation, die du so gerne hast. Ne?
Genau.
Und zu viel wieder, von A macht garantiert B.
Vor allem ist es auch wieder so eine schöne vage Aussage. Jetzt irgendwie, was für Kaffee? Irgendwie Espresso, ja, Milchkaffee, genau. Mit Zucker, mit wenig Zucker, mit Milch, mit Sahne, mit Süßstoff.
Ja, was du halt also machst.
Wenn ich mir jetzt jeden Tag irgendwie 4 doppelte Latte Macchiato reinschmeiß, dann habe ich vielleicht keine Multiple Sklerose, aber irgendwie 50 Kilo Übergewicht.
Ja, das kann sein. Also, aber es geht ja um Multiple Sklerose an der Stelle. Na, sie haben halt geguckt, die haben halt MS-Patienten, warte mal, wie viele? Ich glaube, es gibt eine schwedische Studie mit 1700 Patienten, eine US-Studie mit 1200 Patienten und jeweils gesunden dagegen. Haben halt geguckt, wie verhält sich das eigentlich mit dem Kaffeekonsum? Und haben halt wirklich festgestellt, dass diejenigen, die mehr Kaffee zu sich genommen haben, bis zu 10 Jahre später erst erkrankt sind, als die, die keinen Kaffee zu sich genommen haben oder nur sehr wenig Kaffee zu sich genommen haben. Ob das jetzt heißt, dass ich niemals Multiple Sklerose kriege, weil ich gefühlt einen Hektoliter Kaffee am Tag trinke, mag dahingestellt sein. Was sie aber sagen, und das ist eigentlich das Interessante, ist, wenn im Kaffee, also wenn Koffein oder was auch immer noch da drin ist, irgendetwas ist, was dazu führt, dass die Multiple Sklerose oder überhaupt neurodegenerative Erkrankungen, gibt es ja noch mehr so Sachen, dass eine Multiple Sklerose dadurch aufgehalten werden kann, ist vielleicht ja auch was im Kaffee, was zur Behandlung einer schon vorhandenen Multiple Sklerose dienen kann. Also das ist eigentlich was, was die mit solchen Studien machen. Die sagen halt, natürlich geht dann die Presse immer schön und sagt, ja, Kaffee ist super. Und genau wie dieses, trinken Sie jeden Tag Rotwein. Rotwein ist gesund, ist natürlich Schwachsinn. Ja? Trinken Sie keinen Alkohol, ist wahrscheinlich besser. Ja? Weil so. Und was die Wissenschaftler halt sagen, ist, das heißt jetzt nicht, dass jeder Kaffee trinken soll, sondern dass wir uns den Kaffee im Zusammenhang mit Multipler Sklerose genauer angucken sollen, weil vielleicht können wir ein Medikament entwickeln, das die Schübe lindert. Das wäre ja schon mal was.
Was mir jetzt da, ich habe von medizinischer Forschung nicht viel Ahnung, aber was mir jetzt einfallen würde oder was mich interessieren würde, es gibt ja auch irgendwie so Koffein quasi jetzt nicht nur als Bestandteil von einem Getränk, sondern es gibt auch irgendwie so Koffeintabletten, die man vielleicht für irgendwas nimmt oder sowas. Vielleicht kann man irgendwie auch noch eine Gruppe ausfindig machen, die halt regelmäßig irgendwelche Medikamente oder sonst was nimmt, wo Koffein drin ist und da gucken, ob die dann auch irgendwie einen Effekt haben.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Wobei die Frage ist, ob es das Koffein ist oder ob es nicht wirklich vielleicht noch irgendwas anderes ist, was
durch Röstung... Ja, aber dann müsste man zumindest irgendwie...
Das stimmt, ja.
Wenn gute, dann hat man zumindest mal das Koffein angeguckt. Oder Tee trinkt. Ich meine, Tee ist ja auch Koffein drin.
Tee ist Koffein drin, ist genau derselbe Wirkstoff, aber irgendwas war... Ich hab's schon wieder vergessen. Es wird, glaube ich, nicht ganz so schnell aufgenommen oder so ähnlich.
Ja, oder die ganzen Skateboard-Heinis, die Red Bull trinken.
Ja, da sind ja Stierhoden drin, wie wir ja alle wissen.
Stierhoden und Sackhaare.
Früher hieß es Stierhoden sein. Aber das Zeug gab es in Deutschland nicht, angeblich, weil es verboten war. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich verboten war oder ob die einfach nur noch so geringe Produktionskapazitäten hatten, dass sie es einfach noch nicht exportiert haben. Und da sind wir, warte mal, 88 muss das gewesen sein. 88, 89, irgendwie sowas.
So lange gibt's das doch noch nicht,
glaube ich. Doch, doch. Da waren, doch, das weiß ich noch, weil ich, da war ich mit meinem Freund Christoph am Bodensee im Urlaub. Und da sind wir extra nach Österreich rübergefahren, um uns jeder eine Dose Red Bull zu holen. Und haben die getrunken und hatten danach beide fürchterliche Magenschmerzen. Und das war so das wesentliche Red Bull-Erlebnis meines Lebens. Danach habe ich nur ab und zu mal dran genippt und mit Cola gemischt getrunken, aber ich finde das nach wie vor nicht.
Ich finde es ganz okay. Also ich mag das normale Red Bull. Ich mag generell auch bei Cola und so weiter. Ich mag lieber die Light-Getränke, weil mir das andere alles immer zu süß ist. Also das normale Red Bull, auch das normale Cola, Cola Light und Red Bull Light, das finde ich eigentlich ganz okay. Ich trinke es nicht regelmäßig, aber ich trinke schon, ich kann schon trinken. Also ist schon ganz okay.
Nee, ich kann das nicht. Ich mag das nicht.
Weißt du, was die Titius-Bode-Reihe ist?
Die Titius-Bode-Reihe ist eine... Nee, ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Die ist nach den Herren Titius und Bode benannt.
Okay, so viel hätte ich jetzt auch noch hingekriegt.
Stammt aus dem 18. Jahrhundert. Da hat irgendwie... Ja, die genaue Geschichte kriege ich jetzt nicht zusammen. Habe ich auch mal drüber geblockt. Da hat ein... Titius war, glaube ich, ein Schweizer. Der hat irgendwie ein Buch gelesen. Ging es irgendwie um Naturforschung, ich glaube, er hat es übersetzt und dabei ging es halt ganz normal um irgendwie so eine Art Überblick über das Universum, die Natur. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass die Planeten, die man damals kannte, das waren nur Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn, dass die Abstände von der Sonne einer gewissen Regelmäßigkeit zu folgen scheinen. Ja, also er hat gedacht, er hat da jetzt irgendwie gesehen, dass quasi also der das irgendwie, da hat er eine recht einfache mathematische Regel aufstellen können, die genau diese Abstände von der Sonne der Planeten reproduziert. Und dann hat er in einer Fußnote seiner Übersetzung angemerkt. Und dann hat Johann Eller Bode, der war Berliner Astronom, Direktor von der Berliner Sternwarte, der war recht prominent, der hat das irgendwie gesehen und dann verbreitet. Und deswegen heißt es eben Titius-Bode-Gesetz. Und da hat man dann zumindest im 18. Jahrhundert wirklich dran geglaubt, dass das durchaus richtig ist. Denn man hat ziemlich bald, nachdem diese Reihe aufgestellt worden ist, den Uranus entdeckt. Ja. Mhm. Und der hat exakt in die Reihe reingepasst. Ja.
Oh.
Also das drum war
das ist ja immer schön, wenn so Theorien zufällig auch noch bestätigt werden.
Nee, wir sind noch nicht fertig.
Oh, verzeih.
Es ging dann noch besser weiter. Also das Ding war, also die Planeten, die bekannten Planeten sind alle vorhergesagt worden. Nur zwischen Mars und Jupiter war eine Lücke. Ja, also da hat die Reihe einen Planeten vorhergesagt, der aber in echt nicht da war.
Das ist aber Planet X, Nibiru, Buru, Nibu,
Nibiru, ja. aber weil eben Uranus das so eindrucksvoll bestätigt hat, haben die damals wirklich alle Astronomen im Wesentlichen gedacht, okay, der muss halt trotzdem da sein, wir haben ihn noch nicht gefunden, den Planeten. Und dann haben Franz Xaver Zach, so ein deutsch-österreichischer Astronom, der hat dann eine der ersten internationalen Gemeinschaften, Wissenschaftlergemeinschaften gegründet, die Astronomische Gemeinschaft, die dann heute immer noch in Form der Astronomischen Gesellschaft existiert, hat dann, es war 1800 haben sich die gegründet, in Gotha oder Sonneberg, Gotha glaube ich war es, und eben um diesen Planeten zu finden, das wurde richtig, richtig systematisch angegangen worden. Ja, also man hat dann die Himmelspolizei, hieß das, gegründet.
Geil. Dann quasi, kann man da noch mitmachen? Gibt es da Ausweise?
Nee, die gibt's ja nicht mehr. Man hat dann quasi wirklich den Himmel aufgeteilt in Abschnitte. Jede Sternwarte in Europa, die da mitgemacht hat, hat eben so ein Stückchen Himmel bekommen, um das eben systematisch abzusuchen. Und wirklich tatsächlich dann 1801, am 1. Januar, hat Giuseppe Piazzi in Italien, in Sizilien, dort, genau dort, wo die Reihe vorhergesagt hat, einen neuen Himmelskörper gefunden.
Die Erde?
Ceres. Ceres, den größten Asteroiden, da wo jetzt gerade die Raumsonde Dawn unterwegs ist, ja, oder gerade angekommen ist. Und drum, Ceres ist deswegen auch, ist auch jahrzehntelang als Planet bezeichnet worden. Ja, weil man eben das, eben dieser vermisste Planet war. Nur hat man dann schon ziemlich bald danach festgestellt, dass erstens Ceres ziemlich klein ist, viel kleiner als alle anderen Planeten, und dass da noch jede Menge anderer Krempel ist. Ja, also man hat dann irgendwie in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch mehr Planeten gefunden. Ja, Pallas, Vesta, Juno, Hygieia, ich weiß nicht, die Reihenfolge kriege ich nicht mehr hin, weil dann noch alle kamen. Man hat dann nicht vorausgefunden, das sind noch viel, viel mehr Planeten. Ja, also man wollte irgendwie einen haben, hat dann jede Menge andere gefunden. Hat sich dann irgendwie noch ein bisschen probiert, das nachzudenken, okay, vielleicht war da mal ein Planet, der irgendwie kaputt gegangen ist. Ja, so, was man heute auch weiß, dass es nicht stimmt. Auf jeden Fall war das halt, zuerst hat man gedacht, okay, die Titius-Bode-Reihe, die ist jetzt bestätigt durch die Entdeckung von Ceres, dann durch die Entdeckung der ganzen anderen Himmelskörper dort, war man sich nicht mehr ganz so sicher. Hat dann auch, ich glaube, es war Alexander von Humboldt, der dann irgendwie im 19. Jahrhundert dann gesagt hat, okay, wir sagen jetzt nicht mehr Planeten zu denen. Zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, schon irgendwie 19 oder 20 neue Planeten, die auch wirklich alle Planeten genannt worden sind. Ja, also es gab irgendwie so im 18., 19. Jahrhundert hatte unser Sonnensystem irgendwie 15 bis 20 Planeten, weil diese ganzen Dinger da, die wir heute Asteroiden nennen, eben als Planeten bezeichnet worden sind. Und dann ist man eben auf Humboldts Vorschlag dazu übergegangen, diese Objekte als Asteroiden zu bezeichnen. Und dann 1846 ist Neptun entdeckt worden. Und der passt überhaupt nicht in die Reihe rein.
Mist.
Ja, also der passt überhaupt nicht dazu. Und wie gesagt, mittlerweile ist die Titius-Bode-Reihe, spielt auch in der Forschung keine Rolle mehr, weil man natürlich, ich kann im Prinzip durch jeden Datensatz irgendeine Reihe durchlegen.
Ja, kennt also man ja, dass die Kantenlänge der Pyramiden einen bestimmten Abstand zum Vorderrad meines Fahrrades hat und sowas. Also
aber falls du dich jetzt fragst, warum ich das alles erzähle.
Genau das, ich denke jetzt, wo will der eigentlich hin? Sehr schön, aber.
Es ist eine schöne Geschichte, die erzähle ich gerne, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass australische Forscher diese Titius-Bode-Reihe wieder ausgegraben haben. Beziehungsweise eigentlich wird sie relativ oft immer wieder mal ausgegraben von Leuten, die halt meinen, sie hätten da jetzt doch noch irgendwie einen Weg gefunden, die irgendwie sinnvoll zu machen. Und besonders seit die ersten Planeten bei anderen Sternen entdeckt worden sind, hat man sich das überlegt. Weil es ist natürlich schon eine Frage, gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit, wie Planeten entstehen? Das ist eine plausible Frage. Entstehen Planeten einfach irgendwie, irgendwo, oder gibt es da Regelmäßigkeiten? Und das Problem ist, dass wir halt bis 1995 nur ein Planetensystem hatten, wo wir nachschauen konnten, nämlich unseres.
Ja.
Und jetzt seit 20 Jahren haben wir eben jede Menge andere Planeten bei anderen Planetensystemen. Und jetzt könnten wir da schauen, ob es da wirklich so verallgemeinerte Titius-Bode-Gesetze gibt. Und das hat man schon öfter gemacht. Und ja, natürlich hat man alle möglichen Gesetze gefunden, die man durchfinden kann. Das kann man immer machen. Aber so richtig eine allgemeine Regel gab es nicht. Und das ist jetzt hier gerade wieder eine Nachricht, die halt durch die Medien geht. Diese Forscher, die kommen aus Canberra und Dänemark. Einer ist aus Dänemark, die anderen sind aus Canberra. Die haben halt jetzt die ganzen Kepler-Planeten, also die von der Kepler-Raumsonde genommen und haben da jetzt irgendwie so ein allgemeines Titius-Bode-Gesetz durchgelegt und das mit dem probiert, vorherzusagen, wie viele Planeten es da jetzt irgendwie noch geben kann in diesen Systemen, und haben dann, das sind halt so schöne spektakuläre Aussagen, ja, dass irgendwie bei haben 150 Planetensysteme haben sie genommen, wo man schon drei oder mehr Planeten entdeckt hatte und haben da irgendwie etwas gefunden, was man durchfinden kann, das bei 124 von den Systemen funktioniert und haben dann daraus gezeigt, dass irgendwie in jedem dieser Systeme mindestens ein erdähnlicher Exoplanet in der habitablen Zone sich befinden sollte. Ja? Mhm. Also erdähnlich im Sinne von Größe und Masse, mehr kann man ja nicht sagen. Aber das ist ja das Problem. Also ich kann durch jeden Datensatz irgendwas durchfitten. Ja? Ja. Und das fittet dann halt nur die Daten, die ich habe. Wenn ich neue Daten dazu bekomme, dann entweder ich habe wirklich ein Naturgesetz gefunden, dann stimmt es überein, oder eben nicht, dann wird es nicht übereinstimmen. Und bei der Titius-Bode-Reihe ist es also, ich meine, das hat man schon oft genug probiert, da irgendwas durchzufinden. Bis jetzt hat noch niemand irgendwie geschafft, da ein allgemeines Gesetz zu finden. Und wenn ich mir anschaue, was wir bis jetzt über die Entstehung von Planeten wissen, dann halte ich es für sehr, sehr zweifelhaft, dass man da so ein allgemeines Gesetz findet. Ich meine, du kannst natürlich allgemein Aussagen machen, nahe am Stern muss es eher irgendwie kleinere Gesteinsplaneten geben, weiter weg muss es größere Gasplaneten geben. Mhm. Das weißt du halt von der, weil die halt sich das Material entsprechend verteilt, weil es weiter weg mehr Material gibt, das, wo auch Eis und Gas dabei ist und so weiter, was näher am Stern nicht existieren kann, weil es da zu heiß ist. Also solche allgemeinen Aussagen kann man machen, aber die ganze Planetenentstehung ist halt ein sehr chaotischer Prozess. Da kollidieren Planeten miteinander. Da gibt es sehr viel mehr Protoplaneten, als nachher übrig bleiben, weil die sich gegenseitig aus dem System rausschmeißen. Die Planeten migrieren. Ja, also wir wissen, dass Migration von Planeten überall stattfindet. Das heißt, Planeten bleiben nicht dort, wo sie entstehen. Ja, irgendwie Uranus und Neptun bei uns, die sind ganz woanders entstanden, als sie heute sind. Und all dieses ganze Chaos.
Das heißt, die haben wir uns eingefangen nur?
Nein, nicht eingefangen, die sind quasi näher an der Sonne entstanden und dann
nach außen gewandert.
Mhm. Genau. Und das ist halt auch in anderen Systemen auch passiert. Also die ganzen heißen Jupiter, diese ganzen riesengroßen Gasplaneten, die ganz nahe am Stern sich befinden, die wir aus vielen anderen Systemen kennen, die können dort nicht entstehen. Ja, also du kannst so einen großen Planeten, so einen riesen Gasriesen nicht so nah am Stern entstehen lassen, weil es das Material dafür dort nicht gibt. Das heißt, die sind auch alle weiter weg entstanden und dann näher an den Stern rangewandert. Und diese Migration allein wäre schon ein Grund dafür, zu sagen, dass diese Titius Bode-Reihen nicht wirklich funktionieren. Es gibt auch Fachjournale, die Arbeiten über Titius-Bode-Reihen gar nicht mehr akzeptieren, weil sie generell sagen, das ist nur Wahrsagerei.
Das Perpetuum mobile der Himmelsmechanik.
Ja. Wie gesagt, falls jemand da draußen irgendwie diese Nachricht irgendwo liest über die australischen, dänischen Forscher mit der Titius-Bode-Reihe. Das kann man ja ein bisschen schön aufmachen. Ja, eine 230 Jahre alte Formel zeigt uns heute, dass das die Milchstraße voll mit lebensfreundlichen Planeten ist und so weiter. Also entsprechende Schlagzeilen gibt es in den Medien. Das klingt dann immer schön spektakulär, aber ich bin halt skeptisch. Also man weiß nie, vielleicht gibt es irgendwas, was wir noch nicht rausgefunden haben, irgendwelche zugrunde liegenden Regeln, die über so eine Analyse aufgedeckt werden können, aber bis jetzt hat es nicht funktioniert und ich bin skeptisch. Also es wäre zwar schön, sowas zu haben, aber ich glaube es nicht.
Bist du Fleischesser oder bist du Vegetarier?
Es gibt ein Wort dafür, das mir gar nicht einfällt.
Flexitarier also, oder Frutiganer oder
was? Nee, Flexitarier. Ich esse.
Also entweder du isst alles oder du bist.
Ich esse alles, aber selten Fleisch.
Ja.
Und ich war 5 Jahre lang Veganer.
Veganer sogar?
Ja.
Hui.
Ja.
Das wäre mir jetzt so anstrengend.
Nee, ist gar nicht.
Niederländische und deutsche Wissenschaftler haben rausgefunden. Ja, festgestellt, Verzeihung, niederländische und deutsche, holländische Wissenschaftler haben festgestellt. So, holländische Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und, wie nennt man das denn, Männlichkeitsbildern oder Männlichkeitsvorstellungen, maskuline Lebenseinstellungen, das ist es. Ich habe es gerade in dem Artikel nochmal gesehen. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, sie haben geguckt, haben sich drei ethnische Gruppen in den Niederlanden angeguckt, und zwar gebürtige Niederländer, Niederländer, deren Eltern in der Türkei also Kinder von türkischen Einwanderern und Kinder von chinesischen Einwanderern haben sie sich angeguckt, haben in persönlichen Interviews, haben sie halt rausgefunden, also das sind leider Gottes persönliche Interviews, Fleischverzehr, wie viel Fleisch die gegessen haben, wie gut die sich mit Ersatzprodukten auskennen, also ne, was kann man denn sonst essen, wenn kein Fleisch auf den Tisch kommen soll, und die haben geguckt, was haben die denn für einen Body Mass Index, also wie stark ist die Neigung zu Übergewicht. Das Ganze haben sie sich dann noch bei Frau und Mann angeguckt. Und haben herausgefunden, dass die Männer, warte mal, jetzt muss ich gucken, dass die Männer bei der niederländischen, also bei den niederländischen Vorfahren, kleine Fleischportionen essen und bereit sind, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Außerdem kennen sie sich mit Ersatzprodukten gut aus. So. Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Männlichkeit ist dann bei den Kindern irgendwie nicht mehr so gut ausgeprägt. Bei den türkischen Einwanderern kennen praktisch keiner Fleischersatzprodukte, essen sie nicht, wissen auch nicht viel davon, haben eine Vorliebe für viel Fleisch, also für hohen wöchentlichen Fleischkonsum, nur eine geringe Bereitschaft im Interesse der Umwelt oder ja, auf Fleisch zu verzichten, und unterscheiden sich sehr, sehr stark von den türkischstämmigen Frauen. Ja? Und bei den Chinesen, also bei den chinesischen Einwanderern, beim Chineser, da ist es auch wieder ein bisschen eher so wie bei den Niederländern, und die Adipositas ist auch wieder geringer. Das heißt, die türkischstämmigen Einwanderer haben mehr Fleischkonsum, mehr Übergewicht, insbesondere bei den Männern. Und es gibt halt so eine kulturelle Komponente, Fleischkonsum und Männlichkeit. Und diese Studie haben sie halt gemacht. Also die Erkenntnis dieser Studie ist nicht, der Türke frisst viel Fleisch, sondern die Erkenntnis dieser Studie ist, dass wenn man, und das ist echt wichtig, und das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen, ehrlich gesagt, dass wenn man schon Ernährungsratgeber oder Ernährungsratschläge gibt, dann muss man die auch auf kulturelle Besonderheiten anpassen. Du kannst nicht einfach jedem gleichzeitig sagen, so hier, hör mal auf, so viel Industriefleisch zu essen, das ist nicht gut für die Umwelt, weil vermutlich wirst du bei Türken eher Unverständnis ernten. Ja, und bei Niederländern, die ja doch eher ähnlich der Bio-Deutschen sind, wirst du dafür Verständnis ernten. Das heißt, du kriegst die Türken im Zweifelsfall nicht dazu, Biofleisch zu essen, weil sie überhaupt nicht verstehen, was das ist. Weil das kulturell überhaupt nicht verankert ist bei denen.
Ja, das wäre quasi auch der Punkt gewesen, den ich da, also ich habe zwei Punkte eigentlich, die mir da erwähnenswert sind. Das erste, wie gesagt, man muss da bei dem kulturellen Unterschied, weiß ich nicht, inwieweit das jetzt berücksichtigt ist, man, glaube ich, geht es nicht nur um die Kultur an sich, sondern man muss da irgendwie auch die kulinarische Kultur quasi nehmen.
Das, also ist, Dinge, ja auch, das ist auch Kultur.
Ja, also, aber gerade auch China hier als Beispiel genommen ist.
Ja, weil die eine große Einwandererbasis aus China haben.
Wahrscheinlich, aber wenn du die chinesische Küche anschaust, ich meine, erstmal ist die auch durchaus stark vegetarisch ausgerichtet, und so Sachen wie Tofu, was bei uns eben nur als, das ist der zweite Punkt, ich kann das Wort Fleischersatz oder Ersatzprodukte finde ich absolut grauenhaft, ja. Weil es nicht ist, weil mein Tofu ist kein Fleischersatz. Tofu ist ein Lebensmittel, das in China seit Jahrtausenden existiert. Und insofern haben die da einen ganz anderen Zugang dazu. Und dieses Fleischersatz finde ich immer so grauenhaft. Wie ich Veganer war.
Am schlimmsten finde ich übrigens, dass Fleischersatzprodukte dann auch gerne mal so tun, als wären sie Fleisch. Das verstehe ich immer nicht.
Es kommt drauf an. Also ich verstehe schon aus zwei Gründen. Das wollte ich jetzt gerade. Das erste ist halt wirklich, für Leute, die halt wirklich halt einfach, die jetzt nicht unbedingt aus ideologischen Gründen vegetarisch oder vegan leben wollen, sondern einfach, keine Ahnung, weil sie halt einfach mal nicht so viel Fleisch essen wollen oder auch irgendwie auch aus ökologischen Gründen. Das ist meiner Meinung nach, zumindest für mich persönlich, war das immer ein viel, viel stärkerer Anspruch oder viel, viel stärkere Motivation, wenig Fleisch zu essen als Tierschutz zum Beispiel. Ja. Also gerade die ganzen ökologischen Folgen der Fleischproduktion, die waren für mich immer noch viel, viel schwerwiegender. Mhm. Und wenn du jetzt quasi Leute jetzt dazu bringen willst, dass sie halt einfach, die bist ja nicht gleich Leben komplett umkrempelt und einfach nur ein bisschen weniger Fleisch essen. Und da ist halt, wenn du jetzt quasi halt irgendwie
vegetarischer Hotdog.
Du brauchst die nicht umstellen. Du nimmst halt einfach anstatt den normalen Hotdog, schmeißt du halt dann den vegetarischen Hotdog da drauf. Oder anstatt dem normalen Aufschnitt, den veganen Aufschnitt. Das kannst du wirklich einfach 1:1 genauso verwenden. Wie ich vegan gelebt habe, ich habe da wahnsinnig viel gekocht. Weil heutzutage gibt es sehr, sehr viele auch fertige Lebensmittel, die vegetarisch, vegan sind. Damals gab es das noch nicht so. Mhm. Und wenn du jetzt dich nicht nur von irgendwie von Pommes und Brot ernähren wolltest, dann hast du wirklich selbst kochen müssen. Und das war auch die Zeit, wo ich kochen gelernt habe und richtig, also wo ich halt kochen im Sinne von nicht nur irgendwie Nahrung zu bereiten, sondern wirklich halt auch kochen im Sinne halt von Gerichte kochen, also wirklich halt kochen eben. Das habe ich halt gelernt, wie ich vegan gelebt habe und darum, auch wenn ich heute selbst koche, koche ich immer noch meistens vegan, weil es halt irgendwie da ich am besten kann und mich am wohlsten fühle und so weiter.
Hast du da nicht auch so ein Rohstoffbeschaffungsproblem?
Nein.
Okay, klar, du kannst halt die ganze Zeit also Gemüse in Erdnussöl braten oder sowas. Klar, dann bist du ja schon vegan. Aber
das Ding ist, also das ist was viele denken mir halt, dass das vegan ist, das ist so eine große Einschränkung und das ist so kompliziert. Nee,
es ist einfach nur ein Nachschubproblem. Also du kannst keinen Honig. Wenn du Veganer bist, kannst du keinen Honig zu dir nehmen.
Alleine ich kann schon.
Ja, aber dann bist du kein Veganer.
Ja, eh, ne? Ich habe da schon vor Jahren einen Artikel drüber geschrieben, über diese ganzen Vorteile. Was ich halt auch, das, was du gerade gesagt hast, war eben eins der häufigsten Vorteile. Aber das darfst du ja nicht. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und ich darf alles. Ich will's noch nicht. Ich bin keiner Sekte beigetreten oder sonst irgendwas, die mir irgendwas verbietet. Ich darf alles essen, was ich will, aber schon ich
bin's halt nicht. Klar, aber wenn du Honig isst, bist du Vegetarier, dann bist du halt kein Veganer. Also, weil Veganismus ist halt, das ist halt der ideologische Unterbau, sagt halt, wir beuten keine Tiere aus. Punkt.
Ja, die Frage ist, das ist der Punkt. Dann
machst du entweder ganz oder gar nicht.
Nein, so geht's. Das ganz oder gar nicht. Erstmal gar nicht, ganz geht's nicht. Ja, du kannst, dann musst du dich irgendwie irgendwo in Winkel in der Wohnung setzen und darfst sie nicht rühren, weil ansonsten schadest du immer welchen Tieren. Wenn du über die Wiese gehst, bringst du Tiere um. Weißt du, die Welt sich quasi, die ich damals, oder die ich da quasi als sinnvoll erachtet habe, ist, die, du probierst das Vermeidbare zu vermeiden. Ja, also ich kannte zum Beispiel auch, oder ich kannte nicht, aber ich habe wirklich von mir gehört, die halt zum Beispiel keine Champignons gegessen haben, weil die mit Pferdemist gedüngt werden. Mhm. Ja, ich hatte irgendwie den Pferdemist auf Champignons zu schmeißen, die werden jetzt nicht irgendwelchen im Pferdemistfarmen gehalten und irgendwie eingepfercht, die Viecher, um Champignons zu produzieren. Also das war für mich keine Ausbeutung.
Das ist ja genauso wirklich ein bisschen albern.
Dass du
immer irgendetwas findest, wo auch bei der Gemüseproduktion mittelbar ein Tier ausgebeutet wird, das ist völlig klar.
Und da ist halt auch die Frage, ob das schon jetzt beim Honig gab es auch, es gab wirklich Veganer für die haben gesagt, okay, aus meiner Sicht ist die Produktion von Honig ist keine Ausbeutung. Mhm. Andere haben gesagt, es ist schon, also das wird halt das ist die in der Öffentlichkeit, gerade wenn du den ganzen Facebook-Kram anschaust und so weiter, der Öffentlichkeit, du siehst natürlich immer nur die ganzen Hardcore-Veganer, die irgendwie rumschreien und Lärm machen. Ja. Die ganzen normalen Leute, die halt einfach das essen, was sie essen und das nicht essen, was sie nicht essen wollen und ansonsten den Rest der Welt in Ruhe lassen, von denen kriegst du ja nichts mit. Das ist das gleiche Problem, was du irgendwie auch bei den ganzen Islamisten hast, in den Nachrichten hörst, ständig nur, wenn irgendwo ein Moslem irgendwie in die Luft gesprengt hat. Ja. Aber die ganzen hunderttausende Moslems, die jeden Tag ihren Kram machen und dem Rest der Welt auf die Nerven gehen, von denen hörst du nichts in den Medien. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, alle Moslems sind Terroristen. Und genauso hast du irgendwie das Gefühl, alle Veganer sind irgendwelche ideologischen Schreihälse, die den Rest der Welt ihre Ideologie aufbringen wollen. Aber es gibt halt, in meinem Bekanntenkreis gibt's und gab's genug Veganer, die dann einfach ihren Kram gegessen haben. Aber wir sind ja eigentlich bei den Fleischersatzprodukten.
Genau.
Ich wollte sagen, warum ich die benutzt habe. Eben einfach, erstmal, es gab kein Rohstoffbeschaffungsproblem. Du hast halt einfach, du musst halt einfach nur ein bisschen deinen Horizont erweitern, sag ich mal. Also wenn du als Normaler in Deutschland, Österreich, irgendwie, da hast du also eine gewisse Grundpalette an Lebensmitteln, die du variierst und zu dir nimmst und ein großer Teil davon ist eben Fleisch oder irgendwie Butter, Käse, sonst irgendwas, was nicht vegan.
Alles das, was es beim Aldi gibt.
Genau, aber es gibt auch Unmengen Lebensmittel, die du halt normalerweise nicht zu dir nimmst, also Unmengen viele verschiedene Getreidearten, irgendwie, die du irgendwie verwenden kannst zum Kochen, nicht jetzt irgendwie zum Backen Brot, sondern wirklich auch als zum Kochen. Es gibt Unmengen viele Gemüsearten, die du halt irgendwie mit den Dingen machen kannst, die du normalerweise nicht weißt, was du machen kannst. Ja, also du schränkst dich auch als normaler Fleischesser ein. Du isst wahnsinnig viele Sachen nicht, die anderswo gegessen werden. Ja, irgendwie allein müsst ihr gucken, was in Italien zum Beispiel irgendwo der Spanien irgendwie an Meeresfrüchten, ist jetzt nicht vegetarisch, aber an Meeresfrüchten gegessen wird, was hier zu lange nicht gegessen wird. Ja, das ist halt auch jeder isst, schränkt sich irgendwie ein. Und Fleischesser halt auf eine andere Art als Veganer. Also insofern musst du halt nur erstmal rausfinden, was das alles an Essen gibt, dann hast du auch kein Problem mit den Rohstoffen. Und ich habe einfach diese ganzen Fleischersatzprodukte verwendet zum Kochen, einfach weil man irgendwie, du kannst halt mit den Dingen andere Sachen machen. Du kannst halt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie diese Sojawürfel zum Beispiel, diese Seitan,
ja.
Sachen. Ja, ich habe die nicht gegessen, weil ich jetzt unbedingt irgendwie ein Schnitzel essen wollte, ja, sondern einfach, weil ich mit denen halt irgendwie einfach, konnte ich halt irgendwie ganz andere Sachen. Ich konnte ganz andere Dinge kochen, weil du halt irgendwie, du hast halt ein Produkt mit einer gewissen, halt ganz andere Konsistenzen, ganz andere Kocheigenschaften und so weiter. Du hast halt dadurch viel mehr Möglichkeiten zu kochen und das war der Grund, warum ich die verwendet habe. Und vor allem lernst du irgendwann auch, ich weiß nicht, ob du in deiner Kochsendung mal darüber redest, aber wenn du es machst, man muss halt irgendwie auch, ich kenne das ja immer von Leuten, die sagen, ja, ich habe irgendwie Sojagulasch probiert und das hat absolut grauenhaft und langweilig geschmeckt und so. Ja, das, weil halt die meisten Leute keine Ahnung haben, wie man wie man Seitan richtig zubereitet. Also ich kann auch nicht einfach, wenn ich zum Fleischer gehe und mir irgendwie einen Schnitzel kaufe und reinbeiße, schmeckt es auch nicht optimal. Das muss man auch irgendwie richtig zubereiten, damit es nach was schmeckt.
Ja, das die richtige Zubereitung eines Stück Fleisches ist braten und dadurch Röstaromen reinkriegen und dadurch kriegst du dann auch einen Geschmack raus. Das hast du bei Tofu- und Seitanprodukten halt nicht. Die musst du würzen, die musst du marinieren und würzen.
Ja, du musst die richtig zubereiten, ja. Und wie gesagt, marinieren und würzen ist das genauso, du kannst auch ein Fleisch marinieren und würzen, dann
schmeckt's. Aber du musst es nicht. Also das ist es. Also der du kriegst halt, wenn du so einen puren Tofu nimmst, also wenn ich zum Fleischer gehe und sage, gib mir ein Stück von dem Rind da, dann hat das einen Eigengeschmack. Wenn ich einen puren Tofu nehme, hat das kaum Eigengeschmack. Und wenn ich das dann auch noch irgendwie einfach nur erhitze, wird's halt umso langweiliger. Da muss ich schon noch irgendwie was mitmachen, ne?
Genau. Du musst jedes Lebensmittel muss richtig zubereitet werden. Und wenn du weißt, wie du Seitan richtig zubereitest, dann schmeckt ist auch wirklich gut. Und es schmeckt nicht nach Fleisch, weil es kein Fleisch ist und es soll nicht nach Fleisch schmecken, aber es schmeckt wie es halt schmecken soll. Und wenn du halt wie weißt, wie man das richtig zubereitet, dann schmeckt es auch nicht langweilig oder sonst irgendwas. Also das, wie gesagt, und dann kann man damit auch wirklich Unmengen viele verschiedene Sachen machen. Also ich hatte mit Freunden, aber es war halt der Uni, da hast du irgendwie Leute von überall her. Wir haben uns da irgendwie so einen Spaß gemacht. Wir haben irgendwie, ich habe irgendwie jede Woche irgendwie von A bis Z sind wir durchgegangen, von jedem Land irgendwie das typische Nationalgericht genommen und geschaut, wie wir das so variieren können, dass es dann irgendwie die Charakteristik des Nationalgerichts behält, aber trotzdem vegan ist. Das kannst du wirklich wunderbar rumexperimentieren und alles. Also die vegane Küche ist bei Weitem nicht langweilig. Aber das ist jetzt, bevor wir dann wieder irgendwie in den Koch-Podcast überschwenken.
Naja, das alleine für den Blog werden wir unglaublich wahrscheinlich wieder einen halben heiligen Krieg in den Kommentaren haben. Aber so sind sie.
Ja, wie auch immer. Ich erzähle lieber was über den Meteor. Mhm. Hast du den Meteor gesehen?
Wahrscheinlich nicht. Weil ja, ein Video habe ich gesehen von so einer Dashcam, die, ein Video vom Meteor.
Ich weiß nicht, du warst ja ich habe ihn auch nicht gesehen, weil er in Süddeutschland war. Aber der ist tatsächlich, also es war am Anfang nicht klar, was es war. Also es war am letzten Sonntagabend, ist in Süddeutschland, in Westösterreich, in der Schweiz ein helles Licht am Himmel erschienen. Mhm. Ja. Und über den Himmel geflogen und dann war es weg. Also hat zuerst nicht gewusst, was es war. Ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, hätte irgendwie ein Flugzeug sein können oder der Russe mit der Rakete oder verglühendes Weltraumschrottteil. Aber jetzt ist mittlerweile doch klar, dass es sich um ein Meteor gehandelt hat. Also ein Stückchen Asteroid, das in der, so wie damals in Russland, das verglüht ist in der Erdatmosphäre. Und bis jetzt hat noch keiner einen Brocken gefunden von dem, aber es kann sein. Also das wäre schön, wenn man da, also die Meteoritenforscher sind jetzt auf der Suche, weil es von den Aufnahmen ein bisschen schwer war rauszufinden, wie groß das Ding wirklich war. Aber es besteht zumindest die Chance, dass da noch ein paar Bröckchen irgendwie auf dem Boden gelandet sind. Und sowas, wenn Meteoriten gibt's genug, also nicht genug für die Forscher, aber es gibt genug, auch in den diversen Sammlungen und so weiter. Aber es ist halt immer, die liegen halt, die hat man einfach irgendwo gefunden und die sind halt einfach irgendwann runtergekommen.
Wie findet man die eigentlich? Also du läufst doch nicht über die Wiese und da liegt ein Stein und denkst so, oh, das scheint ein Meteorit zu sein, den nehme ich mal mit.
Wenn du Geologe bist und Ahnung hast und ungefähr ein bisschen weißt, wie Steine ausschauen sollen und so weiter, dann kann...
Ja, so viele Geologen rennen doch gar nicht rum.
Nein, aber es gibt auch Meteoritensucher, professionelle, aber natürlich ist es eher unwahrscheinlich, dass dir das Ding jetzt irgendwo bei dir zu Hause auf dem Bürgersteig oder am Tempelhofer Feld irgendwie rumliegt, weil da, ja, also die Dinger findest du dann halt eher in welchen abgelegenen Gebieten und dann musst du halt immer wissen, nach was du suchst, ja, also du musst halt schon Ahnung haben, wie die ausschauen. Also das ist irgendwie so ein Stein, das halt so, dass der halt irgendwie ein bisschen so eine Kruste hat, meistens draußen. Wenn er nicht auseinandergebrochen ist, dann merkst du es nicht. Du kannst schauen, ob das magnetisch ist oder nicht. Also ein normaler Stein ist nicht magnetisch. Ein Meteorit, der auch ausschaut wie ein Stein, der ist magnetisch, weil der wesentlich mehr Eisen enthält.
Gibt es so Meteoritensucher, Meteoritensammler, die halt dann auch mit dem mit der Metallsonde durch die Gegend rennen?
Und so? Jede Menge. Also das ist, diese Meteoriten gibt es richtig in Handel, so genauso wie diese Mineralienhandelsszene und so weiter. Ja. Gibt es auch Meteoritenhändler und Meteoritenbörsen. Ach. Das ist wirklich eine ganz große Szene, die halt da Steine kaufen, weiterverkaufen, tauschen und eben auch suchen. Und das ist jetzt kein Massenmarkt und sowas, aber es gibt wirklich Leute, die halt da gezielt suchen. Und das kann man entweder machen, indem man sich Gegenden aussucht, wo Steine auffallen. Ja, also die Wüsten oder noch besser die Antarktis. Ja. Also sehr viele Meteoriten werden in der Antarktis gefunden, weil da liegen halt normalerweise keine Steine rum.
Alles stetiges.
Und wenn da Steine rumliegen, dann hat der eben irgendwie ein Gletscher da irgendwie ausgeschwemmt. Ja. Also der hat den dann irgendwie hochgeholt und dann irgendwann mal an die Oberfläche gebracht und dann liegen da die Steine rum. Das heißt, wenn du da einen Stein rumliegen siehst, dann ist die Chance groß, dass der eben tatsächlich irgendwie vom Himmel gekommen ist. Das heißt, sehr viele Meteoriten werden in der Antarktis gefunden oder in Wüsten. Und dann gibt es echt Leute, die fahren da quasi mit es gab mal so eine Doku, die lief irgendwo auf D-Max, glaube ich, irgendwie so Schatzjäger oder sonst irgendwas. Da waren halt irgendwie so Meteoritenjäger dabei. Die sind dann echt irgendwie mit einem Pickup-Truck und hinten dran so eine Art Pflug mit Magneten dran durch die Wüste gebrettert und haben geguckt, was da irgendwie hinten hängen bleibt. Ja, also das gibt schon. Aber das idealerweise, wenn man solche Dinger findet, dann kann man halt aus diversen Isotopenanalysen und so weiter rausfinden, wie alt das Ding ist, also wie lang es auf der Erde. Man kann coole Sachen machen. Also du kannst rausfinden, wie lang liegt das Ding auf der Erde.
Wie findet lang man das denn raus?
Ja, je nachdem, wo sich das Objekt befindet, verändert sich die Zusammensetzung der Isotopen.
Ja.
Ja, also wenn das im Weltall ist, dann wird es von kosmischer Strahlung getroffen. Mhm. Ja, und diese kosmische Strahlung, die verändert eben die chemische Zusammensetzung. Wenn es auf der Erde rumliegt, dann ist die kosmische Strahlung abgeschirmt und die Isotopenzusammensetzung ändert sich anders. Das heißt, du kannst da wirklich herausfinden, wie lang liegt es auf der Erde, wie lang war es vorher im Weltall. Also sowas kann man rausfinden, aber du kannst halt normalerweise nicht rausfinden, wo das Ding lang geflogen ist. Es gibt ganz seltene Fälle, wo du irgendwie rausfinden kannst, dass der Meteorit vom Mars kommt oder vom Mond kommt. Ja, also sowas kann man rausfinden, aber die sind extrem selten, solche Meteorite. Normalerweise kommen die halt von irgendwelchen Asteroiden und du hast keine Ahnung, wo dieser Asteroid war, bevor er auf die Erde gefallen ist, weil eben die Dinger schon ein paar hunderttausend Millionen Jahre rumliegen. Deswegen ist es so wichtig, dass man Meteoriten findet, die von beobachteten Fällen stammen. Ja, also in dem Fall jetzt letzten Sonntag, den hat man beobachtet. Da gibt es eben Kameraaufnahmen und so weiter. Die kann man dann auch auswerten und mit einer gewissen Genauigkeit schließen, welche Bahn das Ding hatte, bevor es auf die Erde gefallen ist. Da kann man dann zurückrechnen, wo der hergekommen ist. Und dann hast du quasi so eine lückenlose Kette. Du weißt, okay, zuerst war er da im Weltall, dann ist er da mit der Erde zusammengestoßen, hat auf die Art und Weise am Himmel geleuchtet, sich so und so verhalten bei der Kollision. Und dann ist am Ende das übrig geblieben, was wir aufgesammelt haben. Und da kannst du dann eben wirklich viel draus lernen. Mhm. Und deswegen ist es jetzt, wäre halt schön, wenn man jetzt bei dem Teil was finden würde. Ich bin eher skeptisch, weil es doch eher ein recht kleines Ereignis war.
Kann man eigentlich an der Intensität der Lichterscheinung ablesen, wie groß das Ding gewesen sein muss?
Ja, kannst du. Also natürlich, je größer, je heller das Ding ist, desto größer, ganz grob. Ja. Du kannst auch aus der Farbe was ablesen. Ja, also die Farbe, das haben mich viele gefragt, warum das Teil grün geleuchtet hat. Das hängt eben auch davon ab, welches Material, welche chemischen Elemente da drin sind. In dem Fall war es Magnesium, glaube ich, dass das grüne Leuchten verursacht, weil es wird dann ja alles, wenn das da durchrast durch die Atmosphäre mit irgendwie 15 Kilometer pro Sekunde, wo es am Anfang drauf trifft, dann wird da quasi der richtig so der Meteorit, was ist so wie so einfach Sand gestrahlt, kannst du sagen, vereinfacht von der Luft. Also löst sich ab, die Oberfläche, die Materialien werden verdampft. Du hast quasi, der Meteorit schiebt das eine Art Plasma vor sich her, das dann eben leuchtet, und je nachdem, was für Elemente da drin sind, leuchtet der unterschiedlich hell. Und in dem Fall, wenn das eben das grünliche Leuchten war, ist eben ein Zeichen, dass da eben auch Magnesium mit drin war zum Beispiel. Ich glaube, Eisen leuchtet eher gelblich, die Luft davor leuchtet rötlich. Also du kannst halt aus der Farbe auch schon was ablesen und eben auch aus der aus der Helligkeit. Du kannst auch daraus ablesen, wie sich die Helligkeit verändert. Ja, kannst auch was ablesen, ob das Ding jetzt irgendwie auseinanderbricht, ob es dann irgendwie ein Eisenmeteorit ist, der eben nicht auseinanderbricht und so weiter. Also da kannst du einiges machen. Also das ist schon, darum sind diese Beobachtungen auch so wichtig. Und ich glaube, der erste, der tatsächlich einen Meteorit gefunden hat, der auch beobachtet worden ist zuvor, das war überraschenderweise, was ich nicht wusste, war Alfred Wegener.
Aha.
Ja, der hat sich auch mit Meteoriten beschäftigt, war einer der ersten, der tatsächlich neue Meteoritenkrater identifiziert hat. Man hat in einer Zeit gelebt, wo die Menschen noch nicht wirklich davon ausgegangen sind, dass Asteroideneinschläge was sind, was immer noch passiert. Also das war in der Vergangenheit.
Was war eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Meteoren und Meteoriten?
Ein Meteor ist die Leuchterscheinung. Also das, was am Himmel leuchtet, ist ein Meteor.
Ah.
Das, was du am Boden aufsammeln kannst,
ist der Meteorit. Wenn du was findest,
ist der Meteorit. Und dann, um es noch kompliziert zu machen, das, was durchs Weltall fliegt und dann die Leuchterscheinung des Meteors erzeugt, das ist ein Meteoroid.
Mit OID
hinten dran. Also nicht Meteorit, sondern Meteoroid.
Meteoroid, okay.
Genau. So heißen diese kleinen Steinchen. Also dieses Meteoroid ist quasi so eine, gibt es keine
Zwischenweg. Ja, klar, der hat das Potenzial, ein Meteor zu sein, und der Meteorit ist dann der, ja.
Also das ist so die Nomenklatur.
Super.
Und damals hat man eben noch nicht wirklich dran gedacht, dass das war den Leuten halt irgendwie zu religiös, irgendwie so Steine, die vom Himmel fallen und große Katastrophen und so weiter. Da war man froh, dass man gerade den Krempel mit der Bibel hinter sich hatte, mit Darwins Arbeit und von Charles Lyon, der die Geologie quasi die Moderne begründet hat, und man wollte nicht gleich wieder zurück zu diesem ganzen Katastrophismus. Und es hat dann wirklich so bis zu den 40er, 50er Jahren, 1940er, 1950er gedauert, bis man dann eben das sich durchgesetzt hat, dass sowas passiert. Aber Wegener war eben davor schon einer, der das tatsächlich akzeptiert hatte, und hat dann eben auch, ich glaube, irgendwo im Baltikum hat er ein paar neue Krater identifiziert. Und eben, da gab es einen Fall in Süddeutschland, war das, glaube ich, auch, wo er eben auch wirklich, da ist er irgendwie durch die Dörfer marschiert, hat die Leute befragt und hat dann anhand deren Aussagen berechnet, wo das Ding eben runtergefallen sein müsste. Und dann eben tatsächlich sogar, es war wirklich so eine coole wissenschaftliche Arbeit, die er da gemacht hat. Er hat wirklich dann aus der Helligkeit und aus der Veränderung der Helligkeit auch geschlossen, wie schwer das Ding sein muss, aus welchem Material das bestehen muss, und dann auch gesagt, okay, das muss so und so tief in sich im Boden eingegraben haben. Und im Wesentlichen hat er das dann wirklich exakt vorhergesagt. Also die haben das Ding ungefähr dort gefunden, wo er gesagt hat, ungefähr so tief im Boden, wie er es vorhergesagt hat. Also das war wirklich cool. Also der war der Erste, der wirklich den Fund eines Meteorits vorhergesagt hat. Und vielleicht findet man jetzt auch was. Das wäre cool. Dann hätte man wieder einen weiteren Fall, so wie bei Chelyabinsk, da hat man auch noch Meteorite ausgegraben. Dann hätte man quasi einen weiteren Fall von Meteorit, dessen Fall beobachtet worden ist. Da gibt es einige davon, aber man kann nie genug haben.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, und das finde ich wieder, ist wieder ein psychologisches Thema jetzt, dass wenn du Entscheidungen treffen musst, es ist jetzt auch wieder, wahrscheinlich ist das so ein bisschen so eine Binsenweisheit wieder, die dann auch wieder mal in einem Experiment bestätigt wurde. Wenn du Entscheidungen treffen musst, ist es immer besser, den Blick einer dritten Person, also eines Außenstehenden, auf dieses Dilemma, in dem du dich möglicherweise befindest, einzunehmen. Das heißt, je größer der Abstand zu dir selbst ist, was eine Entscheidung angeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine weise Entscheidung treffen wirst. Das heißt, du gibst einem Freund immer einen weiseren Ratschlag, als du dir selber geben würdest. Das heißt wiederum, wenn du vor einer Entscheidung stehst, das ist ein sehr kurzer Monolog, den ich jetzt gerade führe, wenn du vor einer Entscheidung stehst, ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass du dich in einen Modus bringst, als würdest du einem Freund einen guten Rat geben. Also gar nicht dich fragen, was macht es mit mir, dass ich eine Entscheidung treffe, sondern was würde es mit Holger machen? Ja, welchen Rat würde ich denn eigentlich Holger geben, wenn er in der Situation wäre, in der ich jetzt bin? Das finde ich ganz interessant.
Und
weil es gibt ja so dieses, aber immer wenn ich Freunden irgendwie helfen soll oder helfe, dann habe ich immer gute Ideen, aber immer wenn es um mich geht, habe ich immer schlechte Ideen.
Ja, aber das ist auch irgendwie
der Trick ist, verhalte dich so, als würdest du einem Freund helfen.
Das ist jetzt wieder hier nur persönliche Wahrnehmung und keine Wissenschaft. Aber ich kenne das auch wirklich von Leuten, halt irgendwie, die selbst die größten psychischen Probleme haben, sind die, die am meisten Spaß unter Anführungszeichen daran haben, anderen Leuten bei ihren psychischen Problemen zu helfen. Also und die halt dann irgendwie Sozialarbeiter werden wollen oder sowas, die halt dann wirklich quasi die Probleme der anderen anscheinend lösen wollen und können, aber ihre eigenen Probleme entweder nicht sehen oder nicht lösen wollen oder nicht lösen können. Also dass halt da anscheinend wirklich diese was du angesprochen hattest, diese Unterschied in der Außen- und Eigenwahrnehmung ist. Und wenn das jetzt irgendwie wissenschaftlich, weiß ich, was war die Wissenschaft genau, was die gemacht haben?
Die haben sich ein paar Probanden geholt, ich glaube 100 Stück, haben einem Teil gesagt, also haben ein und dasselbe Problem gestellt, haben einem Teil gesagt, bitte denken Sie über dieses Problem nach, also put yourself in this situation, also das war die Zitat jetzt, put yourself in this situation, ask yourself, why am I feeling this way? Und ne, also warum, wie geht's mir, was macht es mit mir gerade? Und den anderen Teil der Probanden haben sie gesagt, put yourself in this situation, ask yourself, why is he or she feeling this way? Das war der genaue Unterschied. Und die Leute, die aus dieser Perspektive der dritten Person geguckt haben, haben in der Regel bessere Entscheidungen getroffen, sinnvollere Entscheidungen getroffen, weil sie das Problem von mehreren Seiten betrachtet haben und nicht immer nur aus ihrer dann doch beschränkten Sicht, weil sie selber im Problem stecken.
Ja, und vor allem ist es auch, ich glaube, wenn du es wirklich aus der Sicht eines anderen betrachtest oder wenn du einem anderen den Rat gibst, dann, ich glaube, weil du eben, ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn es quasi was mit Informationsmangel zu tun hat. Ja, also ich weiß, ja, über mich weiß ich alles, was es zu wissen gibt. Ja, also denkst keiner du, weiß so gut.
Das ist das ja, Problem.
Nein. Ja. Ich meine ja, so, also mal, ich, es gibt niemand, der die gleiche detailreiche Innensicht über mich hat wie ich, ja. Wenn ich jetzt dir etwas raten sollte, ja, ich kenne dich, aber ich kenne dich nicht so gut wie ich mich kenne, ja. Das heißt, wenn ich dir einen Ratschlag geben will, dann muss ich dabei wesentlich mehr Dinge berücksichtigen, durchdenken, weil ich eben nicht so viel Informationen über dich habe. Das heißt, ich muss da eine wesentlich objektivere Entscheidung treffen, die ich dir dann raten kann, weil ich eben nicht genau weiß, wie reagierst du drauf und so weiter. Wenn ich mir jetzt selbst irgendwie einen Rat geben will und ich mir, das mache ich sowieso nicht, das will ich nicht, das interessiert mich nicht. Aber da ich nicht weiß, was dich jetzt genau interessiert, was du genau willst, kann ich dir halt irgendwie auch einen Rat geben, auf den du vielleicht irgendwie selbstbewusst oder unbewusst einfach weggelassen hättest, weil du sowieso schon davon überzeugt bist, dass dir das nichts bringt. Aber weil ich eben nicht weiß, was du für irgendwelche inneren Beschränkungen, Ängste, was auch immer hast, kann ich dir den Rat halt geben, weil mir eben diese detaillierte Information über dich fehlt, die du über dich hast.
Ja.
Ist meine These.
Ja, finde ich plausibel. Und das ist jetzt das Problem, ne? Wenn es plausibel ist, ist es meistens
falsch. Ja, das ist durchaus möglich. Mal wieder
Psychologie. Ja. Lieber Physik, ich habe noch was noch Neuigkeiten aus der Welt der Physik. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, und da sind wir wieder bei dem Material, bei dem faszinierendsten Material, das wir momentan haben, zumindest das ich kenne, Graphen. Mhm. Ja, was nur, also zweidimensionales, ne, also ist nur ein Atom hoch. Was sie jetzt rausgefunden haben ist, und das ist was ich vermutlich gar nicht mal so gut erklären kann, was sie rausgefunden haben ist, wenn man Graphenmembranen durchlöchert, fließen da die Protonen besser durch und man kann effizientere Energiespeicher und Brennstoffzellen und sowas daraus bauen. Ich kann das leider nicht besser erklären, weil ich es auch nicht.
Keine Löcher drin sind, passen die Protonen nicht durch.
Ja.
Nee, keine Ahnung. Okay, ja. Nee, ich bin auch kein Materialphysiker, da kann ich jetzt irgendwie auch, ich kenne die Meldung auch nicht. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, warum da jetzt die Protonen besser durchfließen sollen.
Es bilden sich an den Lückenrändern. Also, ne, wenn eine Lücke von mindestens 4 Kohlenstoffatomen in der Graphenschicht ist, bilden sich an den Lückenrändern Kohlenstoffradikale. Die docken in wässriger Umgebung, und jetzt bin ich raus, mehrere Hydroxylgruppen an, um die Öffnung zu stabilisieren. Dadurch wird das Loch kleiner, weil die Protonen kommen leichter durch die Membran. I don't get it. Ich fand's nur wieder faszinierend. Eigentlich könnte man so eine Rubrik machen. Neues aus der Welt des Graphens.
Ja, aber gut, ich kann jetzt nachvollziehen, was du erzählt hast. Also du hast halt irgendwie Kohlenstoffränder und dann hast du radikal, heißt, dass da quasi etwas ist, wo noch Platz ist für was zum Andocken. Hydroxylgruppen ist irgendwie Wasserstoff, Sauerstoff.
Radikal da, heißt, es ist Platz für was zum Andocken.
Ja, das ist jetzt meine.
Ja, aber das ist wieder, ja, aber so habe ich jetzt endlich mal verstanden, was ein Radikal ist.
Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Unsinn erzählt. Also das ist es. Nicht, dass ich es mit dem Ion oder sowas verwechselt habe. Also ich bin da auch kein Experte. Aber auf jeden Fall passt da dann in diese Hydroxyl. Aber warum jetzt die unbedingt, warum die Protonen da doch schneller gemacht werden sollen, das erschließt sich mir nicht. Also Hörerinnen und Hörer, erzählt uns, was wir da jetzt gerade für Unsinn erzählt haben und erklärt uns, um was es da geht. Aber weil wir schon bei Teilchen sind, ich hätte noch eine wunderbare Schlagzeile, die lautet Neustart der Weltmaschine für Teilchenkrach.
Hab ich auch gelesen und ich dachte mir, nee, da klicke ich nicht drauf, das klingt mir zu reißerisch.
Ja, also das ist eigentlich ist aus einem Online-Standard, ja, also die ist eigentlich, ein recht guter Medium. Ja,
ich auch eine meiner Quellen.
Ja. Aber hier, ich fand das ja, ich habe ja komische Schlagzeilen, aber es geht auf jeden Fall darum, das Thema ist durchaus interessant, dass halt der LHC jetzt endlich wieder anfängt. Also ich glaube, sie haben jetzt die ersten Testläufe, müssten jetzt in den nächsten Tagen losgehen und dann irgendwann im Mai oder sowas dann auch wirklich die echten hochenergetischen Kollisionen, nachdem das Ding ja jetzt irgendwie 2 Jahre oder länger außer Betrieb war. Also planmäßig außer Betrieb, weil es renoviert werden musste.
Es ging tatsächlich um den LHC, ja?
Genau, ja.
Okay. Ich dachte, vielleicht geht es um den LHC, aber ich kriege trotzdem nicht drauf. Nee.
Das ist im Prinzip so ein FAQ, also Fragen und wichtige Fragen und Antworten zum Neustart des LHC, ist der Artikel. Mhm. Und daneben ist noch ein Interview mit John Ellis, der Leiter der Theoretiker am CERN. Der halt da, ja, der ist da schon seit Ewigkeiten und einer von denen, das hast du ja schon mal gesehen, der Typ mit den langen weißen Haaren und dem langen weißen Bart, der irgendwie auch schon wieder Weihnachtsmann.
Nee, nicht wirklich.
Kennst du nicht? Nee, kannst mal googeln, John Ellis. Also wirklich einer von denen, einer ganz, ganz berühmter Teilchenphysiker und eben am CERN, der Chef von den Theoretikern. Und den haben sie auch interviewt und das ist ein recht interessantes Interview, weil es ja jetzt quasi, also das, ich bin wesentlich gespannt auf diese zweite Halbzeit des LHC als auf die erste, weil beim Anfang hast du ja quasi gewusst, um was es geht. Ja, also das war halt irgendwie das Higgs-Teilchen. Ja, es war klar, wenn es das Higgs gibt, dann wird der LHC das finden in seinem ersten Durchlauf und wenn es das Higgs nicht gibt, dann wird der LHC das auch feststellen. Also der LHC war da wirklich, war auch so geplant als definitives Experiment, um diese Higgs-Sache endlich mal zu klären. Das heißt, es war klar, am Ende des ersten Durchlaufs werden wir Bescheid wissen, was das Higgs angeht. Hm. Und jetzt hat man es gefunden. Jetzt ist die Frage zumindest schon mal gelöst. Und jetzt kommt der wirklich coole Teil, wo man sagt, okay, jetzt schauen wir, was da noch ist. Ja, also jetzt geht's wirklich darum, neue Physik zu finden, weil man weiß, dass es da neue Physik geben muss. Und neue Physik heißt quasi in der Teilchenphysik immer Physik, die nicht mit dem normalen Standardmodell der Teilchenphysik erklärt werden kann. Alles, was eben nicht mit dem Standardmodell erklärt werden kann, ist neue Physik und die muss es geben. Ja? Also zum Beispiel dunkle Materie ist nicht Teil des Standardmodells. Wir wissen, dass da irgendwo draußen dunkle Materie sein muss.
Sie passt nirgendwo rein.
Ja. Die ist kein Teil des Standardmodells. Das heißt, das Standardmodell muss erweitert werden, um diese dunkle Materie zu inkludieren und dazu, ja, wie das halt geht, muss man eben rausfinden. Oder eben auch Geschichten wie das Problem der die Masse von Neutrinos zum Beispiel, ja, die kennt man auch noch nicht. Man weiß nicht, man weiß, die haben eine Masse, aber man weiß nicht, wie groß sie ist. Man weiß nicht, warum es genau 3 Arten von Neutrinos gibt und nicht irgendwie 5 oder 7. Man weiß noch nicht, ob Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind oder nicht. Dieses Neutrino-Problem hängt auch stark mit der Entstehung von Materie und Antimaterie zusammen. Man weiß auch nicht, warum es irgendwie damals bei der Entstehung des Universums anscheinend nicht genau gleich viel Materie wie Antimaterie gab, weil sonst wäre nichts übrig geblieben heute. Also das sind alles Dinge, die man noch erklären muss und die mit dem Standardmodell nicht erklärt werden kann. Und das ist eben alles neue Physik und auf genau die hofft man eben jetzt am LHC zu finden. Und das wird halt wirklich interessant, weil da vor ein paar Jahren wusste man, was rauskommt. Ja, es kommt entweder ein Higgs raus oder es kommt kein Higgs raus. Und jetzt weiß man nicht, was rauskommt. Das Einzige, was man weiß, ist, wenn was rauskommt, dann wird es was ganz Neues sein. Und das ist halt ziemlich cool.
Und wann weiß man das?
Ja, das wird sich zeigen. Das ist halt das Problem. Also entweder, es ist nicht so, dass man da irgendwie auf den Knopf drückt und dann passiert was oder es passiert nichts, sondern man muss halt da wirklich im Wesentlichen macht der LHC nichts anderes als Teilchen aufeinander zu schmeißen. Und bei diesen je schneller und je höheren Energien, die beschleunigt werden, desto mehr Energie steht bei diesen Kollisionen zur Verfügung, damit irgendwas passieren kann. Also ganz einfach gesagt, also du hast, ein Elektron hat eine gewisse Masse. Diese Masse entspricht einer gewissen Energie. Und wenn ich eine Kollision habe, bei der diese Energie frei wird, dann kann ein Elektron entstehen bei der Kollision. Wenn die Energie bei der Kollision geringer ist als die Energie, die der Masse eines Elektrons entspricht, dann kann das Elektron nicht entstehen bei der Kollision. Und man probiert in den Beschleunigern eben so hochenergetische Kollisionen zu erzeugen, damit möglichst viele Dinge passieren können. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Suche nach neuen Teilchen ist, ja, also zum Beispiel Supersymmetrie ist auch so ein Ding, was man probiert zu zeigen. Supersymmetrie ist eine Erweiterung des Standardmodells, bei der wesentlich mehr neue Teilchen vorhergesagt werden. Und da wird noch jede Menge andere Dinge mit dranhängen. Aber im Prinzip sagt diese Theorie der Supersymmetrie die Existenz neuer Teilchen vorher. Nur haben diese Teilchen eben eine so hohe Masse, dass bei den bisherigen Kollisionen nicht genug Energie frei wurde, damit diese Teilchen da entstehen konnten. Ja? Du brauchst halt mindestens so viel Energie bei der Kollision, wie der Masse der Teilchen entspricht, ja. Sonst können die nicht entstehen. Und drum, wenn man jetzt zum Beispiel diese Teilchenkollisionen durchführt, ja, dann weiß man, wenn ich jetzt die und die Menge an Energie bei der Kollision habe, dann können daraus die und die und die und die bekannten Teilchen entstehen. Und diese ganzen bekannten Teilchen zerfallen in so und so viel Prozent in diese Teilchen und so und so viel Prozent in diese Teilchen. Also man kann im Prinzip vorhersagen, wenn ich eine Kollision bei der Energie durchführe, kommen am Ende diese Teilchen raus. Das kann man vorhersagen. Mhm. Ja, und dann, was du machst, ist, du machst wahnsinnig viele Kollisionen und guckst am Ende, was rauskommt und schaust, ob es einen Unterschied gibt. Wenn das Standardmodell alles ist, was da ist, dann muss die Vorhersage des Standardmodells, was am Ende rauskommt, mit dem übereinstimmen, was du misst. Wenn du aber siehst, okay, wir haben hier irgendwie wesentlich mehr Teilchen dieser Art, die am Ende übrig bleiben, als eigentlich da sein sollten, dann heißt es, dass irgendwo unterwegs was passiert sein muss, was wir nicht berücksichtigt haben. Das heißt, da muss irgendwo ein neues Teilchen entstanden sein, das wir noch nicht kannten, das auf eine ganz neue Art und Weise zerfallen ist und dann am Ende eben diesen Überschuss an Teilchen erzeugt hat, den wir gemessen haben. Das heißt, und das siehst du umso besser, je mehr Kollisionen du machst, ja, weil das ganze Teilchenkram eben im Wesentlichen zufällig passiert, ja, also das sind halt alles Wahrscheinlichkeiten und je öfter ich Kollisionen mache, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eben diese neuen Teilchen auftauchen, wenn sie da sind. Das heißt, im Wesentlichen lässt du halt den Beschleuniger ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre laufen und guckst, ob sich die Ergebnisse irgendwann signifikant von der Vorhersage unterscheiden. Und je länger du das machst, desto signifikanter wird das Ganze natürlich. Oh. Das heißt, du wirst wegen diesem Wahrscheinlichkeitskram eben mindestens mal irgendwie ein paar Monate, Jahre warten müssen, bis du genug Daten hast, um was sehen zu können. Und je länger du wartest, desto besser siehst du das Ganze. Mhm. Das heißt, es gibt da keinen konkreten Zeitpunkt, wo du sagen kannst, jetzt wissen wir was oder nicht. Das geht nur, wenn du Vorhersagen beim Higgs hast. Ja? Beim Higgs hast du eine Vorhersage mit Eigenschaften vom Teilchen und kannst sagen, wenn das Teilchen diese Eigenschaften hat, dann muss nach so und so vielen Kollisionen das und das rauskommen. Ja, aber dabei eben nach was komplett neuen suchen, kann man nicht vorhersagen, wie das aussehen wird. Und darum kann man einfach nur warten und gucken, wann sich irgendwas zeigt, was von dem Bekannten abweicht. Es kann natürlich auch sein, das wird so quasi der Albtraum der Teilchenphysiker genannt, dass einfach nichts da ist. Ja. Dass man vielleicht wirklich einen Beschleuniger braucht, der einmal um die Galaxis geht, ja, um die Energie aufzutreiben, die man braucht, um irgendwas Neues zu sehen. Dass du halt einfach, bis jetzt war es halt immer so, dass jedes Mal, wenn wir ein Gerät entwickelt haben, das besser war als das vorherige, sei es jetzt Teleskop oder Mikroskop oder Beschleuniger, haben wir auch irgendwas Neues gesehen. Immer wenn wir gelernt haben.
Ja, immer wenn wir was Neues finden, gibt es eine neue Frage.
Aber das, nicht immer eine neue Frage, sondern immer wenn wir ein neues Instrument haben, um die Welt zu betrachten, auf eine neue Art und Weise, haben wir auch was Neues gesehen. Das war bis jetzt so. Also Menschen haben den
Himmel. Ich kann mir Quantenesoteriker vorstellen, die da eine Kausalität draus bauen. Und zwar eine verkehrt rumme.
Ja, das kann man sagen, aber das Ding ist halt, wo es halt im Prinzip kein spontanes Gegenargument gibt. Das Universum muss nicht so sein. Ja, heißt jetzt nicht so, dass das, nur weil wir jetzt ein neues Instrument haben, muss das Universum nicht sagen, okay, dann zeige ich euch auch was Neues. Ja, das muss nicht sein. Kann auch wirklich sein, dass wir halt jetzt da, haben wir halt das und das entdeckt. Und um das nächste Neue zu entdecken, brauchen wir eben einen Beschleuniger, der einmal um die Milchstraße rundherum geht. Mhm. Erst dann haben wir die Energie, was Neues zu sehen. Und das wäre halt doof, ja. Also die Dinger, ich habe vor kurzem in meinem Blog einen Artikel darüber geschrieben, über irgendeinen Typen, der eine Arbeit geschrieben hat, ob es irgendwelche Aliens gibt, die solche Riesenbeschleuniger bauen und ob man die dann entdecken könnte und so weiter, also wie man die nachweisen könnte, solche gigantischen Beschleuniger. Aber wisst ihr, die Frage ist, das ist eher eine wissenschaftsphilosophische Frage. Was machen wir dann, wenn wir irgendwie, jetzt haben wir den LHC, sagen wir mal, der läuft jetzt auf neuen Energien und dann kommt dabei nichts raus. Wenn wir wissen, dass es aber noch was Neues geben muss, aber es kommt nichts raus, dann bauen wir vielleicht noch einen größeren Beschleuniger. Und da kommt vielleicht auch nichts Neues raus. Dann machen wir dann immer weiter oder hören wir irgendwann auf?
Irgendwann wird dir die politische Zustimmung, also irgendwann wirst du das politisch nicht mehr durchkriegen.
Ja, das ist halt die Frage, ob man dann wirklich sagen kann, okay, ob wir quasi irgendwann als Menschheit dann zu dem Schluss kommen, okay, wir wissen jetzt genug, mehr können wir nicht wissen und jetzt lassen wir das. Ja. Oder ob wir sagen, nein, wir machen weiter, irgendwann, irgendwie, irgendwo müssen wir noch was hinkriegen. Und dann ist es halt, interessant. Also ich glaube es eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass der LHC was Neues finden wird.
Das Problem ist halt, was du ansprichst, ist ja so ein grundsätzliches Problem der Grundlagenforschung, dass sie nie spontan ihren Nutzen hinreichend erklären kann. Also so, dass der Stammtisch das auch versteht. Also so, dass der Steuerzahler, der letztendlich dafür verantwortlich ist, Grundlagenforschung zu finanzieren, dass der auch begreift, warum wir das tun. Und ich glaube, wenn du jetzt irgendwie den dritten Beschleuniger baust, der kein Ergebnis, also keine knackige Pressemitteilung auswirft, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der Stammtisch sagt, nee, das bezahlen wir euch nicht mehr. Und ihr könnt mir das 100-mal vorrechnen, dass da noch was sein muss. Es reicht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Grundlagenforschung hat es schwer.
Wir werden sehen. Also das Ding ist halt, wenn du so Sachen nimmst wie Stringtheorie und so weiter, wenn du halt wirklich die Strings experimentell nachweisen wollen würdest, also wirklich, dass du wirklich einen String unter Anführungszeichen siehst, genauso wie man jetzt das Higgs gesehen hat, ja, da brauchst du ein bisschen, das ist auf der Planck-Skala, das ist halt wirklich die kleinstmögliche Skala, die physikalisch sinnvoll ist. Auf dieser Skala existieren die Strings, weil die eben so klein sind. Und um Experimente auf der Planck-Skala durchführen zu können, brauchst du eben tatsächlich so einen Beschleuniger, der, je nachdem, wie du fragst, so groß wie ein Sonnensystem oder so groß wie eine Galaxie ist. Und wie gesagt, das kann natürlich sein. Vielleicht ist wirklich zwischen der Skala, auf der wir jetzt sind, und der Planck-Skala, vielleicht ist da nichts Neues mehr. Vielleicht kommt alles neu wirklich erst auf der Planck-Skala. Dann ist es interessant, was wir da noch finden. Also drum hoffen wir mal, dass der LHC uns ein paar neue Hinweise bringt.
Gehen wir wieder zurück in die Sozialwissenschaften.
Ja.
Die brauchen noch
Beschleuniger.
Die brauchen bestimmt eine Sozialwissenschaftsbeschleunigung, genau. Bist du Demokrat? Würdest du dich als Demokrat bezeichnen?
Ui. Ja, also ja, bevor jetzt hier, ich bin quasi.
Es ist keine Fangfrage.
Nein, das ist schon klar. Ja, von wem stammt das Zitat? Sicherlich nicht von dem, Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, aber die einzige, die funktioniert.
Churchill oder irgendwie sowas?
Ja, Churchill oder Einstein oder
Gandhi. Churchill, Einstein oder Aristoteles. Nee, Sokrates. Sokrates hat das gesagt. Man kann alles in den Mund legen, hat ja keiner aufgeschrieben.
Also ich bin Demokrat, weil Demokratie halt wirklich das ist, was in der Welt, in der wir leben, funktioniert. Wenn in einer utopistischen Welt wäre ich eher Anarchist. Also wieder, es ist nicht Anarchie im Sinne von dem, was in den Medien immer vorkommt, Anarchie ist Chaos, sondern wirklich das, was in der politischen Wissenschaft eben als Anarchie definiert wird, eine herrschaftslose Gesellschaft. Was nicht heißt, dass es da keine Regeln gibt, sondern eben nur keine Herrschaft. Also wenn ich mir jetzt das so quasi einfach nach dem anschaue, dann ist mir diese Herrschaft, diese anarchische Gesellschaft die liebste, aber sie funktioniert halt in der Welt, in der wir leben, nicht. Und weil halt die Menschen nicht so, du brauchst quasi einen moralisch perfekten Menschen, damit die Anarchie funktionieren würde. Und die Menschen gibt's nicht. Und die einzige politische Form des Zusammenlebens, die mit uns Menschen funktioniert, ist Demokratie. Also insofern bin ich Demokrat, auf jeden Fall, natürlich.
Weißt du auch, warum du Demokrat bist?
Ja, weil ich es gerade erklärt habe, aber vermutlich einen fiesen Grund.
Es gibt einen ganz fiesen Grund,
den ihre Beschleuniger herausgefunden haben.
Die Macht der Gewohnheit. deswegen bist du Demokrat. Das ist auch wieder so eine Binse, ne? Der Mensch fürchtet das Unbekannte, aber wenn es dann mal bekannt ist, also wenn er es, auch ein psychologischer Begriff, wenn er es in seine Comfortzone integriert hat, also in die Dinge und Handlungen, die für ihn alltäglich sind, die er quasi ritualisiert vollzieht, ohne drüber nachzudenken, dass er sie tut, also wo ich keine kognitive Leistung mehr aufbringen muss, um Dinge zu vollziehen oder zu akzeptieren. Das ist halt ein Gewöhnungseffekt und das habe ich dann integriert und das ist dann halt so. Und das gehört halt zur Summe zu meiner Einstellung. Und das funktioniert auch mit Staatsformen, haben Wissenschaftler von der Goethe-Universität rausgemessen. Je länger du in einer bestimmten Staatsform lebst, desto normaler wird diese Staatsform für dich und desto weniger Zweifel an der Richtigkeit dieser Staatsform hast du. Und das gilt nicht nur für die Demokratie, sondern es gilt auch für andere Staatsformen. Und dazu haben die sich über 20 Jahre, also Daten aus fast 400.000 Einzelbeobachtungen, also Gespräche sind das natürlich immer alles, 400.000 Gespräche über 20 Jahre angeguckt und die ausgewertet. Und das war offensichtlich gut genug, dass es in der Science veröffentlicht wurde übrigens. Was ich ganz interessant fand an dem Punkt war, dass wenn man 8,5 Jahre in einem demokratisch verfassten Land gelebt hat, hat das denselben Effekt auf das eigene Demokratieempfinden wie der Besuch einer höheren Schule. Das heißt, du kannst einen Vollidioten in Deutschland abwerfen, kannst ihn 8,5 Jahre hier rumkrebsen lassen. Danach wird er genauso ein Demokrat sein wie jemand, der eine höhere Schule besucht hat und nur deswegen Demokratie integriert hat in seine Haltung. Fand ich ganz cool.
Klingt interessant.
Mal gucken, das siehst du sogar, also wo man es kurzfristig auch sehen kann ganz gut und lokal sehen kann, ist Ost-West-Vergleich. Ja? Mhm. Die älteren Ostdeutschen haben eine stärkere Präferenz oder ob man höhere Präferenz, ich weiß nicht, aber, haben eine größere Präferenz für einen starken Staat. Mhm. Ältere Westdeutsche haben eine stärkere Präferenz für eine diese soziale Marktwirtschaft der 70er und 80er Jahre, die wir da in Westdeutschland noch erlebt haben. Und es gleicht sich an, weil die Gewöhnung an diesen neoliberalen Staat, den wir jetzt haben, die sickert halt auch in die Leute ein. Und der ist mittlerweile alt genug, sodass die Leute auch das für so normal halten, dass sie kaum noch dran zweifeln, dass es was anderes, vielleicht was Besseres gibt. Das ist ganz spannend.
Ja, das heißt, wir brauchen spätestens alle 8 Jahre brauchen wir eine Revolution.
Genau, 8,5.
8,5, ja genau.
8,5, dann ist es auch gerecht, dann ist sie einmal im Winter, einmal im Sommer.
Genau, ist ja schon.
Das ist dann immer die Sommerrevolution oder die Winterrevolution. Das klingt auch besser für die Geschichtsbücher. So.
Genau. Ja, dann planen wir doch gleich eine für diesen Sommer.
Aber Demokratiegewöhnung finde ich eigentlich ganz nett. Das heißt, man muss nur gucken. Also da wird es dann wahrscheinlich jetzt auch wieder so.
Wie lange
ist
Merkel schon Kanzlerin?
Keine Ahnung, 18, 19 Jahre. Ja. Ich weiß es echt nicht. Länger als Kohl schon noch nicht, ne? Nee, länger als Kohl noch nicht.
Das wäre vermutlich dann irgendwie in den Medien aufgetaucht.
Ja, stimmt. Natürlich ist das jetzt Wasser auf die Mühlen der Nation Builder, ne? Die glauben, man müsse einfach nur mit großer militärischer Gewalt ein Land überfallen, so wie wir es mit dem Irak gemacht haben, und dann lange genug da irgendwie Demokratie simulieren, damit die Leute dann irgendwann Demokratie integrieren. Ist die Frage, ob das funktioniert. Aber das ist sicherlich gereichter als Pseudo-Argument. Also das kann ich mir vorstellen, dass wir das irgendwann irgendwo lesen, dass diese Studie zitiert wird und als eine der Begründungen genommen wird, warum wir jetzt irgendwo einmarschieren und Demokratie bringen mit Panzern.
Genau. Ja, mal gucken.
Ich bin auch gespannt.
Ich bin für dich, ja. Ich werde mir einen Kalender schreiben.
Revolution. Genau, Revolution alle in 8,5 Jahren. Genau.
Das ist, genau.
Ich gucke gerade mal, wann das dann wäre. Was haben wir jetzt? 2000 Watt? 15 und 8 Jahre sind 23, ne?
Genau.
Wieso
2023 am 1. Mai, da passt das.
Nix da, nix. Heute ist der 20. März, das heißt am 20. März 2023, das wäre ein Montag, Montagsrevolution.
Genau, dann klingt machen wir das gut, doch.
Oder?
Ja. Schreibt euch das bitte alle auf, wo treffen wir uns? Vom Brandenburger Tor oder wo macht man eine Revolution idealerweise? Ich weiß
gar nicht, wo macht man denn eine Revolution?
In Deutschland gab es doch nicht wirklich Revolutionen.
Genau, oder? Das ist das Problem, darum weiß man nicht so genau, welche Bastille man hier stürmen könnte.
Ja, dann gehen wir nach Paris, egal, machen wir von dort aus.
Ach Quatsch, komm, Frankfurt. Die haben doch jetzt da Erfahrung mit.
Genau. Also dann treffen wir uns da am Montag,
Frankfurt, vor 20.
März 2023, vor der EZB und dann machen wir Revolution.
Genau. Ratzbumm.
Ja, alle Hörerinnen und Hörer aufschreiben, gleich einen Kalender einprogrammieren.
Hausaufgabe, wer
kommt.
Genau.
Genau.
Und bringt einen Grill mit, bitte, und ein bisschen genau. Bier, weil sonst wird das langweilig.
Genau.
Die Antarktis wächst.
Wohin?
Sie dehnt sich aus, wo jetzt die ganzen Klimawandelleugner natürlich wieder ein feuchtes Höschen bekommen und sagen, seht ihr, es wird nämlich gar nicht wärmer, es wird nämlich kälter, doch, sonst wäre da nämlich nicht so viel Eis.
Was wärmer wird, dehnt sich aus.
Zack. Und ja. Genau, darum sind nämlich auch im Sommer die Tage länger als im Winter.
Genau, ne? Natürlich, ja. Das ist ganz genau. Simpel.
Nee, die Antarktis wächst. Tatsächlich, die Eismasse nimmt zu in der Antarktis. Was jetzt, wenn man sehr kurz springt, was Klimawandelleugner ja gerne tun, wenn man sehr kurz springt, kann man natürlich sagen, ja, dann stimmt das ja alles nicht mit dem Wärmerwerden.
Ich würde sagen, es gibt mehr Niederschlag, oder?
Es gibt mehr Niederschlag, denn wärmere Luft hat mehr Feuchtigkeit und die muss irgendwo hin. Und unter anderem landet die in der Antarktis und bleibt da, weil es da halt kalt ist und das Zeug gefriert und darum wächst der Eisschild.
Genau.
Ja, auch so eine kleine Meldung vom Rande. So. Mhm.
Das ist gleich auch mit dem, ist ja im Norden auch so, wo das irgendwie über die feuchte Luft, glaube ich, die wärmere Luft, wo dann sich die Winde ändern im Wasser und wo dann deswegen das Wetter irgendwie immer im Sommer schlechter wird oder sowas. Weißt du, gab letztes Mal der Sommer in letzter Zeit öfter mal so verregnet war, wo dann auch gesagt haben, ja, wenn es im Sommer jetzt dann dauernd regnet, kann ja auch nichts sein mit Klimawandel. Mhm. Aber das liegt eben auch daran, dass eben dann die wärmere Luft mehr Feuchtigkeit hat.
Genau, mehr Energie.
Und deswegen dann eben mehr vom Norden irgendwie mehr Schlechtwetter
Gewitter. Also es ist mehr Energie in der Atmosphäre und das macht mehr Gewitter. Das hatte ich auch eine interessante Resonatorfolge zum Thema Hagel, was ja auch so ein Phänomen ist. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Kann man ja nochmal verlinken, verlinke ich mal. Überhaupt Werbung für den Resonator machen ist gut, weil der Vertrag dieses Jahr ausläuft und man will ja, dass es weitergeht. Also ich.
Genau, ja, ich hab ihn auch schon in meiner Liste mit zu empfehlenden Podcasts, hatte ich den Resonator auch empfohlen, ja. Weil ich höre nicht alles, weil ja, die medizinischen Themen sind nicht so meins, aber den Rest höre ich eigentlich immer.
Das ist Schiss, ne?
Nee, nicht das, aber es ist, das habe ich, glaube ich, das war unser Thema in der allerersten hier Wissenschaftsfolge, wo ich erzählt habe, dass mich Wissenschaft generell interessiert, nur irgendwie mit Medizin bin ich irgendwie nie warm geworden. Also das hat mich irgendwie nie so richtig vom Hocker gerissen. Also das ist mir dann meistens immer zu viel. Aber den Rest höre ich eigentlich jede Folge, ja.
Ich habe noch was, wo wir beim Resonator sind. Ich war doch kürzlich in München am Helmholtz-Zentrum, also am HGMU, die Diabetes- und Adipositas-Forschung machen.
Mhm. Die habe ich aber wirklich gehört, wenn es die schon draußen ist.
Die ist schon draußen, ja, das war
die fand ich
sehr, sehr spannend, wo dann auch der wie hieß er denn, Chip hieß er, mit dem ich gesprochen habe, sagte, naja, sie haben Hinweise darauf, dass die Epigenetik quasi vererbbar ist. Also dass der Umstand, dass meine Mutter Hunger leiden musste, dazu führt, dass mein Genom anders abgelesen wird als bei jemandem, dessen Mutter keinen Hunger leiden musste. Also dass Ernährung eine vererbbare Geschichte ist. Also total spannend. Die jedenfalls haben auch nur am Rande, die haben jetzt was veröffentlicht. Und zwar ein Paper darüber, wie Gewichtsveränderungen, das hatten wir in der Folge auch kurz besprochen, wie Gewichtsveränderungen den Stoffwechsel beeinflussen können. Mhm. Er hat kurz gesagt, er hat halt gesagt, dass bei stark adipösen Patienten, wo ein Magenband eingesetzt wird, also wo der Magen verkleinert wird, die haben alle auch Diabetes. Wer übergewichtig ist, ist, also es korreliert halt, je fetter du bist, desto wahrscheinlicher ist, dass du Diabetes hast. Der sagte halt, sie haben einem Magenband eingesetzt und der Typ hat nach einer Woche seine Insulinspritze wegschmeißen können, weil der Diabetes weg war.
Das ist interessant.
Faszinierend.
War das zu erwarten oder war das eine Überraschung?
Das war nicht zu erwarten, aber daraus haben sie abgeleitet, dass irgendetwas im Verdauungssystem im Gehirn einen Schalter umlegt, also irgendein Hormon, was da langläuft. Und sie haben, ich glaube, vier Hormone identifizieren können, die sie versuchen zu isolieren beziehungsweise in ein Präparat zu bauen, das du adipösen Menschen geben kannst, wovon im Gehirn dann der Schalter umgelegt wird und das Gehirn denkt, also der Organismus bildet sich ein, der Magen wäre verkleinert und darum wird dann der ganze Regelmechanismus dahinter umgebaut. Also weniger Hunger, weniger Insulin, Also die arbeiten da an echt spektakulärem Zeug.
Und cool, ja.
Der klang sehr optimistisch. Ich habe dann auch gesagt, na gut, das ist jetzt Grundlagenforschung, was wir machen. Wie lange wird das denn dauern? Und er sagte, da keine zwei Jahrzehnte mehr, dann sind wir soweit. Das viel größere Problem ist, dass Adipositas und Diabetes sich epidemieartig ausbreiten. Also die Wissenschaftler sprechen tatsächlich von einer Epidemie, wenn es um Diabetes geht. Das ist schon echt krass. Also das, ja, das rast um die Welt sozusagen. Und er sagt, was sein kann, ist, dass sie dann das Medikament entwickelt haben und es zu spät ist, um es noch sinnvoll anzuwenden. Weil schon zu viele zu fett geworden sind. Auch interessant, noch eine Meldung, die ich auch gesehen hatte, Fettverteilung am Körper. Ne? Mhm. Gibt ja immer dieses, ja, abnehmen am Bauch. Ne? Also ich wollte mal ein Buch schreiben, abnehmen am Bauch. Und da steht nur drin, ist nicht gezielt möglich. So, weil geht halt nicht. Ne? Du kannst halt nicht gezielt irgendwo hintrainieren oder wegtrainieren. Funktioniert nicht. Auch wenn sie das in der Muckibude immer wieder gerne erzählen. Jetzt hat die Wissenschaft, internationale, die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Fettverteilung vom Stoffwechsel geregelt wird. Und wie viel Fett du überhaupt am Körper hast, regelt das Gehirn. Finde ich auch interessant. Es gibt zwei Orte, an denen das gesteuert wird. Hätte ich auch nicht gedacht.
Gut, also das ist quasi wirklich, also da geht es quasi.
Es geht um die absolute Fettmasse. Ne, also
ja,
die
absolute Fettmasse. Wenn es um Gewicht geht, da spielen Muskeln auch noch eine Rolle. Wo du irgendwie Muskeln kannst du dann gezielt irgendwo
hin. Ja, aber das ist ja, nachher nicht. Das ist ja, dass Muskeln, ne, dass der BMI nicht funktioniert, weil Muskulatur ja mitgezählt wird, sagen ja nur die Fetten. Also halt irgendwie. Fand ich einfach interessant. Also ja. Kannst halt gucken, also im Gehirn, das Gehirn steuert, wie viel Fett du überhaupt anreicherst und der Stoffwechsel sorgt dafür, wo es hinverteilt wird. Auch das könnte dann natürlich wieder mal für irgendwie Medikamente interessant sein in der Zukunft, dass man sagt, okay, wir greifen mal lieber in den Stoffwechsel ein, als dass wir in irgendwas anderes eingreifen. Naja, gut. Hast du nicht noch irgendwas aus der Welt der Physik?
Ich hätte noch etwas über Asteroiden.
Hatten wir doch gerade.
Ja, nee, das war was.
Nee, es ging ja.
Was war das? Meteoriten,
Asteroiden? Ja, ist das Gleiche. Moment, also lass mich kurz. Gehe ich recht in der Annahme, dass Asteroiden Meteoroide sind?
Du gehst fast recht in der Annahme, weil es gibt keine klare Abgrenzung. Also normalerweise sagt man, Asteroid ist schon was Größeres und wenn es dann so in dem Bereich von Zentimetern, Millimetern, Submillimeter geht, dann nennt man die Dinger, also wenn jetzt so ein Staubteilchen mit der Erde kollidiert und eine Sternschnuppe erzeugt, dann nennt man das Staubteilchen eigentlich nicht Asteroid, sondern eher Meteoroid. Das heißt, der Übergang zwischen Asteroid und Meteoroid ist eher fließend, wo halt die größeren Objekte Asteroid genannt werden, die kleineren Meteoroid. Und dann noch kleiner, dann sind wir irgendwann bei den Atomen. Ja, also Meteoroid liegt so auf der Größenskala zwischen Atom und Asteroid.
Meteoroid, meinst du?
Ja.
Okay.
Ja, ich wollte was erzählen. Wir haben, glaube ich, hier im Podcast noch nicht über die weißen Flecken von Ceres gesprochen, oder? Die
weißen Flecken von Ceres? Nee, das wäre mir, wahrscheinlich hätte ich mich daran erinnert, weil das klingt wie ein Lied von Nino De Angelo.
Ja, das könnte gut sein. Nee, also es geht ja, Ceres ist, da haben wir schon bei der Titius-Bode-Reihe gesprochen, der erste Asteroid, der entdeckt worden ist, der größte Asteroid im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter, hat so 900 Kilometer Durchmesser, ist mittlerweile auch als Zwergplanet klassifiziert und Ziel der NASA-Raumsonde Dawn, die da jetzt vor ein paar Tagen angekommen ist und diesen Zwergplaneten jetzt umkreist, das erste Mal, dass da eine Raumsonde so einen Zwergplaneten umkreist. Und man hat schon vorher, schon von der Erde aus, mit dem Hubble-Teleskop und dann auch schon während des Anflugs auf Ceres weiße Flecken gesehen. Also zuerst nur einen weißen Fleck. Das war irgendwie, der hat sich auch mitgedreht mit dem Objekt. Das heißt, es war irgendwas, was auf der Oberfläche war und hell war. Ja, also mehr oder weniger das war, was man wusste, ist irgendwas Helles auf der Oberfläche. Was jetzt kein wahnsinniges Rätsel war, weil Ceres, man erwartet, dass es dort auch viel Eis gibt. Ja, also es kann durchaus sein, dass dann einfach irgendwie ein bisschen Eis ist, das reflektiert. Mhm. Es kann sein, dass es ein frischer Krater ist, der heller ist. Man hat dann gesehen, beim Anflug, je näher die Raumsonde gekommen ist, vor ein paar Wochen ungefähr waren dann die Dawn-Bilder besser als die bisherigen Bilder, die man hatte. Vom Hubble-Teleskop hat dann gesehen, dass es wirklich so ganz, ganz, ganz scharf begrenzter kleiner Punkt ist, wo das herkommt. Dass das dann auch zwei Punkte waren nebeneinander. Und hat dann immer noch nicht genau, was es genau ist. Und mittlerweile ist Dawn angekommen, macht jetzt dann auch jede Menge irgendwie Navigationsmanöver und Instrumententests und die ersten richtigen Daten werden dann erst, glaube ich, so im April oder Mai erwartet. Aber vor ein paar Tagen hat irgendwo in den USA die Lunar and Planetary Science Conference stattgefunden. Und da hat eben schon ein Wissenschaftler erste Ergebnisse präsentiert. Und die deuten darauf hin, dass das wirklich, dass da wirklich was Cooles abgeht. Die haben nämlich diese weißen Punkte beobachtet. Und zwar haben die Dorn fliegt ja rundherum um den Himmelskörper. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt quasi direkt über, also die weißen Punkte liegen in einem Krater. Ja, du hast einen großen Krater und da drin sind diese weißen Punkte. Mhm. Und wenn du jetzt quasi direkt über den Krater drüber fliegst und von oben reinguckst, dann siehst du die natürlich. Dann fliegt aber die Raumsonde rundherum und irgendwann schaust du genau auf den Rand des Kraters, ja, von der Seite drauf,
wenn du
um den links rumfliegst. Und wenn du jetzt quasi, wenn die, dieses weiße Dingens, was immer es auch ist, etwas ist, was am Boden dieses Kraters ist oder stattfindet, dann siehst du das nicht mehr, wenn du vom Rand, von der Seite auf den Rand des Kraters blickst. Ja?
Ja.
Aber sie haben es trotzdem gesehen. Was heißt, dass dieses Zeug quasi etwas sein muss, was da nicht irgendwie am Boden rumliegt, sondern was quasi aus dem Krater rauskommt, was über den Kraterrand hinausreicht. Und das scheint eben darauf hinzuweisen,
Plakatwände.
Dass es eben eine etwas, es gab viele Möglichkeiten
davor. Hier nicht landen. Landen verboten. Entschuldigung, ich habe gerade eine sehr lustige Vorstellung von so einem, du hast auch den Anhalter gelesen, ne?
Ja, ja.
Ja, okay.
Also man hat sich quasi davor schon überlegt, was das alles sein könnte. Also eben zum Beispiel die wahrscheinlichste war halt auch die unspektakulärste Variante, dass es einfach ein frischer Einschlagskrater ist. Ja. Also Ceres ist ein Himmelskörper, der aus sehr viel, das ist nicht nur Fels, sondern auch sehr viel Eis mit dabei ist. Das heißt, wenn du da einen frischen Krater hast, dann ist das Material noch sehr hell, reflektiert noch gut und dann hast du also weiße Punkte. Ja? Also dass es einfach ein frischer Einschlagskrater ist. Die etwas unwahrscheinlichere, aber spektakuläre Variante wäre gewesen, dass es auf Ceres eben viel Wasser gibt, vielleicht auch sogar einen unterirdischen Ozean und sowas wie Eisvulkanismus, Kryovulkanismus, wie man ihn auch von Jupiter- und Saturnmonden kennt. Ja? Also da weiß man auch, da gibt es Monde wie irgendwie Enceladus zum Beispiel, wo es wo quasi Eisvulkanismus stattfindet, wo Eis die Rolle des Magma spielt. Ja? Also bei uns kommt halt irgendwie geschmolzenes Gestein aus dem Inneren der Erde in den Vulkanen hoch. Bei Eisvulkanen kommt halt geschmolzenes Eis, also Wasser, aus diesen Vulkanen hoch oder aus irgendwelchen Ritzen, Spalten in der Oberfläche hoch und wird dann meistens in Form von Eisteilchen oder gefrorenen Wasserdampf, was Eisteilchen sind, ins All hinausgelassen. Ja, also zum Beispiel dieser Enceladus erzeugt auf die Art und Weise einen der Ringe des Saturn. Ja, also der schmeißt dann ständig Eisteilchen ins All und bildet so einen der Ringe von Saturn. Und was man jetzt denkt, dass bei Ceres passiert, ist genau das. Also das scheint dieses Material, was da so hell ist, das scheint wirklich so eine Art von Eisvulkanen zu sein, wo halt dann wirklich du quasi hast, dass die Oberfläche von Ceres aus Eis besteht, wo ein bisschen Staub drüber liegt, deswegen auch so grau und gesteinsmäßig ausschaut, aber ab und zu kommt da halt mal quasi, spritzt der halt so ein bisschen Eis, Wasser hinaus und dann kriegst du eben diese Strukturen.
Bitte, die spritzt das einfach so.
Das weiß man nicht genau, wie das abgeht, was halt dafür Prozesse ist. Also bei den Monden zum Beispiel, da ist es dann zwischen Gezeitenkräfte, die wirken auf die innere Struktur, die das aufheizt unten drunter. Wie das bei Ceres ist, weiß man noch nicht, aber das zumindest, dass man eben diese Struktur sieht, das ist auch von der Seite sieht, ist eben ein Hinweis darauf, dass es da tatsächlich eben einerseits irgendeine Art von aktiver Geologie gibt auf diesem Himmelskörper und dass der Himmelskörper eben auch sehr viel Eis enthält und eben auch irgendwo zumindest flüssiges Wasser, das dann eben in Form von Eisvulkanismus auch an die Oberfläche gelangen kann. Mhm. Wie das genau aussieht, wird sich zeigen. Das muss man erst irgendwie, drum fliegt man hin, um das rauszufinden.
Man hat das aber nicht gewusst, als man aufgebrochen ist. Also wir fliegen nicht dahin, um das raus, also oder?
Nein, man hat gewusst, dass ein bisschen was abgehen könnte, hat man gewusst, weil man auch schon vorher quasi Spuren von Wasserdampf gefunden hat in der Nähe von Ceres. Man hat vermutet, dass Ceres sehr eishaltig ist. Das war schon einer der Gründe, warum man hingeflogen ist. Also Dorn ist auf dem Weg zu Ceres, hat vor ein paar Jahren noch einen Zwischenstopp bei Vesta eingelegt. Ich glaube, das ist der zweit- oder drittgrößte Asteroid dort im Asteroidengürtel. Und Vesta und Dorn liegen auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gesprochen habe. Ich habe sie vorhin kurz erwähnt bei der Titus-Bode-Reihe. Also die Schneelinie ist der Abstand von der Sonne, hinter dem es kalt genug ist, dass eben leicht flüchtige Gase auskondensieren können und wo dann eben zur Zeit der Planetenentstehung nicht nur Staub hattest, sondern eben auch Eis. Ja, also hinter der Schneelinie, da können die Planeten größer werden, weil die eben Eis und Staub als Baumaterial haben. Auf der sonnennahen Seite der Schneelinie, da gibt es eben nur Staub und deswegen kriegst du da kleinere Himmelskörper. Ja, und die Schneelinie bei uns läuft eben genau durch den Asteroidengürtel, genau zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter durch. Darum hast du eben auf der einen Seite Merkur, Venus, Erde, Mars, klein, felsige Planeten, auf der anderen Seite die großen Gasriesen, weil die halt mehr Material hatten. Ja, das ist die Schneelinie. Und Vesta liegt eben genau auf der einen Seite der Schneelinie, Ceres auf der anderen Seite der Schneelinie. Das heißt, man will da eben, da was man eben Vesta jetzt schon genau untersucht hat, geologisch, und jetzt eben Ceres genau untersuchen kann, und man eben bei Vesta schon weiß, dass Vesta eben tatsächlich eher ein trockenerer, felsiger Himmelskörper ist und Ceres jetzt eben ein eisigerer, wasserhaltigerer Himmelskörper sein kann, will man eben aus diesem Vergleich vor allem der beiden Asteroiden wirklich herausfinden, wie das damals wirklich abgelaufen ist mit der ganzen unterschiedlichen Planetenentstehung. Also das war schon eines der Ziele, dass man eben genau diesen Unterschied herausfinden will. Aber ob man das, dass man jetzt irgendwie Eisvulkane auf Ceres sucht, also das war keine Vermutung und auch kein Ziel, auf das das jetzt irgendwie explizit festgelegt worden ist. Aber anscheinend hat man es jetzt gefunden. Also das ist schon ziemlich cool, dass es da sowas gibt.
Du wohnst ja in Ostdeutschland. Ist dir aufgefallen, dass sich die Menschen, dass die Menschen in Ostdeutschland, vor allen Dingen, die auch eine Ostsozialisation haben, also eine DDR-Sozialisation, zur Begrüßung, zum Abschied die Hände schütteln und die Westdeutschen das weniger machen?
Eine gute Frage, ob mir das aufgefallen ist oder nicht.
Ich postuliere jetzt einfach mal, es ist so.
Es ist keine Hand.
Genau. Nee, also das ist, ich habe das auch lernen müssen, als ich hier nach Ostdeutschland kam. Im Osten war es normal, dass man sich zur Begrüßung, zum Abschied die Hand gibt. Allerdings nur, wenn man sich das erste Mal sieht und das letzte Mal. Und frisch zugezogene Westler erkennt man auch heute noch daran, dass sie das ständig machen wollen. Also es ist jedes Mal, wenn du denen begegnest, wollen sie dir schon wieder die Hand schütteln. Dabei machst du halt, wenn du den morgen zum ersten Mal siehst und abends gehst, dann schüttelt man sich die Hand. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil das so eine, ja, es ist ein bisschen eine etwas größere Verbindlichkeit, finde ich, als einfach nur Huhu zu sagen und die Hand zu heben, Hallo zu sagen. Stellt sich raus, mal gucken, welcher waren es denn? Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das nicht nur sowas ist, wo ich mir einbilde, dass ich dann eine größere Verbindlichkeit habe oder sowas, sondern es hat tatsächlich auch einen Kommunikationseffekt. Und zwar kommunizieren wir mittels Händeschütteln, nochmal andersrum. Also das Händeschütteln, was die Menschen machen, ist Duftkommunikation.
Ich habe schon gefragt, ob du die Geschichte bringst, dass man irgendwie an den Händen riecht, wenn man irgendwie in die Hand geschüttelt hat. Die habe ich ja schon. Ist das die Geschichte?
Das ist die Geschichte. Menschen, ja, das ist die Geschichte. Wie kommst du? Achso, du hast sie auch gefunden.
Ich habe in fast jedem Wissenschaftspodcast, den ich in den letzten Wochen gehört habe,
irgendwie erzählt. Ach so, ein Scheiß.
Ja, sind die ganzen englischsprachigen.
Achso, ja, okay, dann vielleicht sind wir ja der erste Deutschsprachige, der es erzählt. Dann haben wir was sie gemacht haben, ist, sie haben sich 280 Probanden angeguckt, haben die Hälfte begrüßt mit Handschlag, die andere Hälfte ohne Handschlag. Die Hälfte, die mit Handschlag begrüßt worden ist, hat sich länger und mehr als doppelt so oft an der Nase rumgespielt. Doppelt so oft war, das war der zweite Stufe, Verzeihung, ich habe Mist erzählt. Also, diejenigen, die per Handschlag begrüßt worden sind, haben sich hinterher öfter ins Gesicht gefasst. Also sie haben häufiger an ihren Händen gerochen. Und das machst du mit so unauffälligen Gesten wie Nase kratzen, Augen reiben, Wange kratzen, irgendwie sowas. Aber die mit Handschlag begrüßt worden sind, haben öfter ihre Hand ins Gesicht gehoben. Daraus haben die Wissenschaftler geschlossen, sie riechen dran. Mhm. Jetzt kannst du messen, ob jemand riecht oder nicht, nämlich indem du den Luftstrom kontrollierst, der durch die Nase geht. Haben sie auch gesehen, bei den Leuten, die an ihrer Hand riechen, also die kratzen und dabei riechen, die atmen ungefähr doppelt so viel Luft ein, während sie das machen. Der nächste Schritt war, sie haben geguckt, was passiert eigentlich, wenn man Männern oder Frauen die Hände schüttelt. Auch da, was interessant ist, dasselbe Geschlecht, also wenn du demselben Geschlecht die Hand schüttelst, riechst du mehr als doppelt so lange an deiner Hand. Okay. Fand ich cool. Das heißt, wir machen Duftkommunikation übers Händeschütteln, Also praktisch eine mittelbare, also keine unmittelbare Duftkombination wie die Hunde. Also wir riechen uns nicht gegenseitig am Gemächt. Jedenfalls nicht jeder immer und auf der Straße, wenn man sich sieht, sondern vielleicht nur in privaten Umgebungen. Aber wir machen das halt mittelbar über das Händeschütteln, weil wir irgendwelche Duftstoffe über die Hand austauschen. Fand ich toll.
Ich überlege gerade, ob ich mich daran erinnere, ob ich an meiner Hand oder mich an der Nase kratze. Aber gut, das war was, was du nicht bewusst machst. Also werde ich mich jetzt nicht daran erinnern können. Aber es ist auf jeden Fall, wenn es halt.
Und wenn, da würde ich jetzt gerne.
Bestätigt,
noch mal,
ja.
Da würde ich jetzt gerne nochmal gucken, was das auch bedeutet für die Verbreitung von Viren.
Okay, ja.
Für stimmt. Krankheitsverbreitung, weil fassen Sie sich nicht so oft ins Gesicht. Das ist das Erste, was ein Virologe dir sagt, ja, pack dir nicht so oft an die Nase, dann kriegst du auch nicht so oft Erkältung. Jetzt übertrage ich natürlich übers Händeschütteln dann auch wiederum ja, noch natürlich. Andere Sachen als Duftstoffe. Und das fände ich mal interessant, das irgendwie noch so epidemiologisch mit irgendwie zu messen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht. Weiß nicht, wie man das machen wollte.
Ja, das ist, da müsste, keine Ahnung.
Du musst Leute kontinuierlich beobachten. Du müsstest ja einfach ein paar tausend Probanden holen und die kontinuierlich überwachen.
Ja, du bist ja keine Ahnung. Halt auch irgendwie kannst irgendwie, zahlst irgendwie die Pförtner von den größeren Firmen, dass sie da irgendwie da hocken und irgendwie mitschreiben, wer wann wo die Hände schüttelt. Oder im Hotel, Rezeptionisten oder sowas. Mhm. Die sehen noch irgendwie Leute, die sich treffen andauern. Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist interessant, aber man müsste immer wissen, ob das sind immer so Forschungen, wo ich halt dann gerne immer noch ein bisschen noch, sagen wir mal, das Ganze in einem Jahr von anderen Leuten nochmal gern gemacht hätte, also gemacht. Ja. Mir fehlt gerade die Grammatik. Ich würde gerne sehen, dass Leute das, dass andere Leute das irgendwie in einem Jahr nochmal machen und gucken, ob die dann das Gleiche rauskommen. Weil halt, deshalb ist so ein Ding, wo du halt wirklich es auch schnell Gefahr läufst, irgendeinem Beobachtereffekt zu erliegen, weil halt, du musst halt wirklich die Leute irgendwie entweder. Wenn, ich weiß nicht, wie du unauffällig Leuten misst, wie viel Luft durch der Nase durchgeht, ja.
Ach so.
Also dass das irgendwie.
Und ich glaube, das brauchst du gar nicht mal unbedingt dann unauffällig messen. Beziehungsweise kannst du das mit Sicherheit durch eine Wärmebildkamera machen, den Luftstrom messen. Also
wie das ist halt die Frage, ob man das halt wirklich so hinbekommt, dass das halt wirklich diese ganze, da geht es um unbewusste Tätigkeiten und das ist halt dann da immer schwierig, das irgendwie experimentell sauber hinzukriegen. Also das drumherum, ich unterstelle jetzt gar nicht, dass das falsch ist oder schlecht gemacht worden ist, ich habe jetzt die Methodik nicht so genau gesehen, aber ist da die Chance auf Fehler ist halt groß oder vorhanden, sag ich mal. Und insofern wäre es halt gut, das nochmal zu wiederholen und zu gucken, ob da das Gleiche rauskommt. Also das
was sie übrigens auch noch gemacht haben, ist, sie haben ein Unisex-Parfum benutzt, sich die Hände damit eingesprüht. Das hat dazu geführt, dass die Probanden häufiger gerochen haben, also häufiger unwissentlich oder unwillentlich an der Hand gerochen haben. Und sie haben Geschlechtshormone, also von Geschlechtshormonen abgeleiteten Duft auf ihre Hände gemacht. Und danach haben die Leute seltener gerochen. Finde ich auch seltsam.
Das ist seltsam.
Mal gucken. Aber stimmt, wie die den Luftstrom gemessen haben, wäre nochmal interessant. Wobei, du kannst denen natürlich irgendeinen Scheiß erzählen. Wir messen hier und misst dann halt den Luftstrom, aber hast dann halt auch wieder deine Probanden zur Hälfte mit Handschlag und zur Hälfte ohne.
Stimmt, ja.
Kann man, glaube ich, ganz gut. Tja,
ja.
Mehr habe ich nicht zu erzählen.
Ich habe auch keine Geschichten mehr. Ich glaube, ich habe auch schon alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wir haben auch schon lange geredet heute, oder? Ja,
dann schütteln wir uns die Hände.
Genau, virtuell.
Riechen an unsere
Geschlechtsteile.
Mit einem freundlichen verabschieden wir uns. Vielen Dank, Florian.
Bis bald, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.